herzlich willkommen zur 930. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben es uns auf dieser kleinen Insel gemütlich gemacht und sprechen für euch über den Film Send Help. Zurück vom Bewerbungsgespräch für echte Survivor ist Robert Krüger.
Ja, guten Tag.
Und im Blazer gestrandet, ohne Socken, dafür aber mit ganz neuen Demutsübungen, Christoph Berner.
Guten Abend. Dafür klinge ich aber auch besser jetzt.
Oh,
hört, hört.
Viel besser, Christiane, hörst du das? Gut, oder?
Ja. Kannst dich wieder beruhigen.
Ja, und für Stefan Giesbert bleibt dann nur noch eine Figur übrig. Denn Stefan, du bist wohl das Schwein.
Gespannt, was du dazu sagst. Ich hätte noch jemand vorstellen wollen, also, aber das ist dann die Christoph-Figur, als der wieder bekotzt lebt werden muss. Ja.
Ja.
Wir sind eine Woche verzögert, weil wir wiederbelebt werden mussten. Audiotechnisch.
Aber das ist jetzt erfolgt und deshalb sind wir wieder da.
Ja, wir haben gestern, Christoph, eine Dreiviertelstunde, halbe Dreiviertelstunde, ja, zusammen darum gedoktert.
Genau, also, erst hatten wir es so halb hingedoktert, da klang es viel besser als letztes Mal.
Ja.
Und da waren wir schon fast zufrieden und jetzt haben wir tatsächlich das alte Setup wieder.
Unfassbar. Ja, der Sound ist wieder schön knusprig. Also, so wie immer.
Knusprig, so ein Wort ist, wo der Sound gut ist.
Ich glaube, knusprig ist schon ein gutes Wort.
Und wir wissen jetzt auch, wer schuld war am schlechten Sound.
Wer denn?
Windows.
Ah, ach so, stimmt. Was hat er gemacht? Irgendwie, der hat dir das Mikro gesperrt oder so, gell?
Ja, genau, alle Mikros gesperrt. Geil. Und zwar tief drin. Also es war.
Vielleicht gibt's da irgendwo versteckten Hotkey und du hast irgendwann mal dich geärgert und einfach alle Tasten gedrückt und dabei halt ausgelöst, dass sperre alle.
Ja, aber es geht immer noch nicht in der normalen Studio Link Standalone.
Stimmt, damit geht's irgendwie auch nicht. Dings.
Also es ist schon auch noch ein Softwareproblem da, aber wir haben es jetzt umgangen.
Ja, sehr gut. Okay, du hast Send Help ausgesucht und erzählst uns jetzt, was wir gesehen haben, denn Bob und ich, es ist 2 Wochen her oder 1,5 Wochen her, dass wir ihn geschaut haben. Ist er busy weg, oder?
Ja, das kommt schon wieder. Also, wir haben einen Sam Raimi-Film mit Rachel McAdams, die eine Angestellte in irgendeiner Firma, ich habe vergessen, was für eine Firma, irgendeine große Firma spielt und da so ein bisschen das hässliche Nerd-Endlein gibt und auf den Posten als, was will sie werden? Nicht CEO, aber...
Nee, Vice President of irgendwas.
Genau, ach, Vice President, genau. Also sie will eine ganz leitende Position, die wurde ihr irgendwie versprochen vom Seniorchef und der Seniorchef ist jetzt nicht mehr da. Und der Sohn übernimmt und der Sohn hält sich nicht an das Versprechen des Vaters und ist auch ein ganz widerlicher Typ und behandelt sie sehr schlecht. Und jetzt begibt es sich, dass sie und er und noch der den er als Vice President einsetzen will, auch so ein junger Lackaffe.
Auf
einem Flug sind, wo sie auch ganz schlecht von denen behandelt wird, weil diese Dudes nämlich rausgefunden haben, dass sie sich mal bei einer Survivor Fernsehsendung.
Seven vs. Wild heißt das heutzutage auf YouTube, aber ja.
Ja, genau, sowas beworben hat. Und da machen sie sich sehr drüber lustig und finden das irgendwie bei YouTube oder so. Und ja, dumm nur, das Flugzeug stürzt ab. Und es gibt nur 2 Überlebende, nämlich ihr Chef und sie. Und jetzt drehen sich die Machtverhältnisse etwas um, weil sie ja diese Surviving Skills hat, ziemlich gut damit zurechtkommt. Und er ziemlich schlecht. Und er es aber trotzdem nicht so schafft, demütig zu werden, sondern immer noch ein Arschloch ist, was ihm nicht sehr gut bekommt. Und wir erleben einen einen spaßigen, wir sind auf der Insel gestrandet, Surviving-Horror-Film in gewohnter Sam Raimi-Manier. Also so Mischung aus spaßig, aber schon auch handfest. Mhm. Wie hat euch das gefallen?
Ich hatte sehr schnell Erinnerungen an einen anderen Film mit einem ähnlichen Setting.
Ja.
Bzw. ein Buch. Dieser,
okay. Den wir vor einem Jahr etwa gesehen haben? Mit den
Buch aus den 90ern.
Aber ja, genau, ein Triangle of Sadness muss ich auch da denken.
Den habe ich nicht gesehen, da war ich nicht da.
War das mit Willems? Okay.
Oh, weiß ich nicht, mit wem wir das besprochen haben.
Kann sein. Vielleicht war es auch mit Erik. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber was für ein Buch meinst du? Du meinst nicht Herr der Fliegen, oder?
Nee, ja gut, das haben wir in der
muss ja auch ein Schwein töten, oder? Ich glaube.
Triangle of Sadness habt ihr übrigens mit Andy besprochen vom NetHoc.
Ah, mit Andy.
Nee, von Misery von Stephen King.
Grad Misery? Wie,
ja. Heißt das?
Dieser Autor gefangen bei dieser Verrückten, oder?
Genau. Ja.
Diesem Fan.
Genau. Und hier ist er ja quasi auch bei ihr gefangen. Und sie pflegt ihn und sie gefällt sich sehr gut daran, ihm da zu helfen und so. Dass da natürlich auch noch ein Rachemotiv oder auf der anderen Seite ist. Ja. Also ich fand's schon irgendwie spannend. Es gibt aber dann irgendwie, es gibt irgendwie ein, zwei Jumpscares, die mich irgendwie ein bisschen genervt haben.
Echt? Wo kam der Jumpscares?
Ja, dieses Splatter-Ding am Flugzeug zum Beispiel, wo der, fand ich sehr lustig, war halt Sam Raimi.
Das war einfach nur sehr, sehr
witzig, meinst du?
Diese Flugzeugszene.
Wo der da rausgezogen wird und dann da noch hängt und so.
Ja, ja, oh, das war wirklich gut. Also böse, aber es war lustig.
Habe ich laut gelacht.
Ich auch.
Fantastisch.
Ja, Splatter-Ding.
Ja, und mit dem Schwein war natürlich auch noch ein Jumpscare, klar.
Ja. Ja, und da ist doch noch irgendwas, wo sie da an dem Strand da vermeintlich hochkrabbelt. Das war auch so.
Ja, stimmt. Wo die fast abstürzt, oder?
Nee, wo sie nachts dann ihm erscheint. Ihr erscheint.
Ah, okay.
Das sieht aus wie so ein Zombie-Horror und kurz danach gibt es einen Jumpscare, aber ich weiß schon gar nicht mehr, was das war. Das hatte ich mir nur aufgeschrieben.
Ja. Ja, gut, ist halt Sam Raimi, gell? Also. Ja,
aber die fand ich sehr, sehr zurückhaltend eingesetzt. Also das richtige Horrorfilm in dem Sinn war das ja absolut nicht. Das war
ja, halt es waren halt so zwei, drei, aber ja. Das ist halt so, ja, musste, toll, tolle Wurst, ja, habe ich mich erschreckt, Ole.
Ja, ich finde aber, das ist bei Sam Raimi immer so wie in der Geisterbahn, so, dass man eigentlich eher dann drüber lacht und man denkt, aha, ja, okay, hast mich erschreckt, aber ist halt albern, weil es immer so ein bisschen augenzwinkernd ist.
Ja, aber zurück mal diese Triangle of Sadness Verbindung, die du hergestellt hast, Christoph. Ja. Die ist mir auch total gekommen, weil das ist ja faktisch exakt genau so.
Ja, klar.
Das würde jetzt sogar den Film spoilern, wenn man jetzt nochmal über das Ende von Triangle of Sadness reden würde, weil es ist exakt auch das gleiche Ende von diesem Film.
Habt ihr mir jetzt Triangle of Sadness gespoilert?
Ja, ein bisschen. Den solltest du aber auch gucken, der ist, ich weiß nicht, wie viel ich ihm gegeben habe damals, aber ich habe ihn gut in Erinnerung.
Ja, ich fand ihn aber, also wenn ich ihn mit diesem hier vergleiche, fand ich den hier viel runder, weil Triangle of Sadness hat ja so eine Mehrteiligkeit, was so nicht so richtig im Gleichgewicht ist. Also gerade dieser Inselteil ist dann irgendwie so schnell durcherzählt und nur so angedeutet.
Ja, der ist ja nur der dritte Part oder so, ne?
Ja, genau.
Also ich habe ihm damals 7,5 gegeben, du hast ihm 6 gegeben, sehe ich
ja. Ja, ich fand den so ein bisschen unrund, fand ich ihn. Obwohl er schon auch Spaß gemacht hat. Aber ich fand es schön, dass die sich so jetzt hier so ausgebreitet haben auf der Insel und...
Ja, genau, das ist dann quasi so der letzte Part von Triangle of Sadness, so mal einmal als ganzer Film.
Ja, genau.
Aber die Motive sind so exakt dieselben. Also die Frage eben, weil du hast diese Machtumkehr, du hast die Frage, was macht es mit den Personen? Also wie wer sieht dann unter Umständen seine Fälle davon schwimmen, wenn dann möglicherweise irgendwann Rettung ins Haus steht? Ja, also ich meine, ist ja offensichtlich die Personen, die dann plötzlich on top sind, denken sich dann, wenn jetzt alles wieder in die alte Richtung kommt, ist ja auch nicht so toll, möglicherweise.
Aber auch, dass er seine Demut nicht findet, das ist schon anders als bei Triangle of Sadness. Weil da ist ja schon so, dass die sich da dann einfinden im neuen System, im neuen Herrschaftssystem.
Ja, und eigentlich müsste er doch schlau genug sein. Also ich hatte irgendwie, wenn man so einen...
Eigentlich schon, ja.
Obwohl er ist natürlich in Anführungsstrichen nur der Sohn, der es gerade geerbt hat, ist die Frage, ob er die Firma wirklich leiten kann oder ob er wirklich nur Sohn ist. Aber wenn jemand so einen krassen Job hat oder so, solche Menschen sind doch oft auch schlau genug, in so einer Situation dann zu verstehen, so, okay, ich bin jetzt hier nicht mehr das Alpha-Männchen, ich bin jetzt total angewiesen und ich muss mich darum kümmern, dass hier alles cool ist und ich kusche jetzt.
Aber als schlau wurde halt auch nicht dargestellt, gell?
Nein.
Ja, aber da bin ich schon beim Stefan, die Porträtierung dieser beiden Personen vor dem Flugzeugabsturz, zusammen mit dem, was mir da sozusagen über die suggeriert werden soll. Also klar, die wurde super arschig behandelt von den Männern dort, aber diese Beförderung, die ihr da versprochen wurde, also wenn man so richtig geeignet für den Job war sie da jetzt aber auch nicht, oder? Also ich meine, der Film will mir das suggerieren, die ist da übergangen worden mit der Beförderung und die wird halt von diesen Männern dort, die benutzen ihre Daten, die sie zusammengestellt hat und geben sie jetzt ihre eigenen aus und so weiter. Also die missbrauchen quasi da ihre Arbeitsleistung und geben ihr den Credit nicht und es ist absolut unter aller Kanone, keine Frage. Aber der Job, den sie ja kriegen soll, so Vice President, ist halt auch so ein, da braucht man schon irgendwie eine Person, die irgendwie auch so Soft Skills hat, so People's Person sein muss. Irgendwie, da geht es um Verhandlungen.
Ja.
Und sie rennt da mit Thunfisch verschmiertem Gesicht und irgendwie völlig derangierten Klamotten und Haaren irgendwie dem CEO in den Weg und versteht keinerlei Social Cues, wann dieses Gespräch möglicherweise beendet ist oder dass es überhaupt so nie hätte anfangen dürfen. Also sie ist ja auch so, was zwischenmenschlich angeht, also so jemanden kannst du ja auch nicht zum Vice President befördern, egal was sie fachlich drauf hat, das geht halt nicht, weil das ist ja dann kein fachlicher Job mehr. Also da macht der Film halt auch sich das alles ganz, ganz einfach und wird halt so gezeigt, sie hier super sympathisch, wir müssen zu ihr halten und die da alle böse Arschlöcher und ja, die sind böse Arschlöcher, aber wie gesagt, also...
Du fandst, er hat seinen Job besser gemacht als sie.
Nein.
Doch, eigentlich schon.
Nur gesagt, dass diese Prämisse, dass sie unbedingt hätte befördert werden müssen, die ist auch nicht wahr. Zumindest nicht in diesen Job. Sie hätte befördert werden müssen irgendwo anders hin, wo sie als Fachkoryphäe mehr Geld verdient hätte. Zweifelsohne, weil fachlich wird uns ja gesagt und auch gezeigt, dass sie da quasi the best of the best ist. Aber ein Vice President Job ist halt keine Fachposition. Das ist halt eine Managementposition. Und
Ja, ich meine, sie war ja eh, also das ist ja, ich meine nicht nur sie, auch die anderen, das ist halt super Klischee gezeichnet.
Total.
Und auch die Besetzung finde ich eigentlich fragwürdig. Also das war ja im Endeffekt genau dieses Lisa Plenske-Problem, dass du eine Schauspielerin hast, die quasi Jahrzehnte, die letzten 20 Jahre immer als das Cutie besetzt wurde und auch als die People-Pleaserin. Und dass mir der jetzt so, ich weiß nicht, ein bisschen hässliche Brille aufsetzt und zottelige Haare und schon wird erzählt, dass sie das eben nicht mehr ist. Ich weiß nicht. Und
ich musste schon sagen, sie haben das am Anfang nicht nur zottelige Haare und den Thunfisch am Mund, sondern schon auch irgendwie, ich finde, sie hatten sie so wie ungeschminkt und dadurch sah sie ich weiß nicht genau, was da exakt gemacht wurde, aber so der Gesamteindruck war schon immer, ich habe am Anfang, als ich noch gar nicht wusste, was mir der Film erzählen
soll. Das ist schon klar, ja, aber die Frage ist halt, warum nimmt man eine Schauspielerin von, die halt in unserem Kopf genau das nicht verkörpert? Die ist ja völlig verbraucht eigentlich, was so Klischee angeht. Also wir haben halt ein Klischee von Rachel McAdams im Kopf.
Das ist bei mir im Kopf so nicht. Also ich habe da...
Nee?
Ich könnte jetzt ehrlich gesagt nicht mal einen Film sagen mit ihr. Ich finde, was das angeht, irgendwie bin ich blank. Also
okay,
wenn du jetzt mir 10 Filme sagst, dann sage ich, ach ja, natürlich, aber...
Ja, das ist halt die klassische Rom-Com-Schauspielerin der letzten 20 Jahre. Also
Ja, das ist schon klar, aber trotzdem, ich habe die nicht so als muss immer sowas spielen abgespeichert, so irgendwie in meinem Kopf, das nicht... Selbst wenn es so ist, Aber ja, ich bin da recht unvoreingenommen reingegangen. Ich dachte nur, Mensch, die ist auch alt geworden. So, es war ein so ein Gedanke, den ich hatte, aber nicht im negativen Sinne, sondern einfach nur, ach schau mal, das darf man jetzt hier auch sehen, ist ja an sich nett. Und dann ist mir irgendwann später aufgefallen, wie der Film dann wirklich so, kaum ist sie auf der Insel, ist sie plötzlich wieder hübsch. So, also so
dieses, ja, und das ist ein krasser Übergang. Ja, weil und so die, völlig übertrieben, wie sie sich dann, was sie sich da baut, ja, diesen Hut und diesen Rucksack, den sie sich da baut, innerhalb kürzester Zeit.
Ja, aber,
das war halt
aber
auch so Film, übertrieben, so lustig.
Film macht das halt und zeigt uns das, aber gleichzeitig macht er auch was er uns nicht zeigt, nämlich, oder was er uns nicht sozusagen erklärt, was einfach so nebenbei passiert ist. Plötzlich sind die Klamotten wieder knapper und plötzlich ist auch die Haut wieder straffer und sie ist irgendwie, sie hat wieder Farbe im Gesicht und die Haare sind ordentlich gemacht und so weiter. Also so, das passiert, ohne dass der Film jetzt irgendwie zeigt, so das mit dem Hut und mit dem Rucksack und so, das sehen wir ja, das kriegen wir ja wirklich gezeigt, wie sie da Skills hat und so. Aber so nebenbei blüht sie halt auf der Insel, ja?
Ja, weil es halt ihre Domäne ist.
Ja, weil es ihre Domäne ist und plötzlich dachte ich so, wo kommt eigentlich das Make-up her? Wieso ist sie jetzt wieder so richtig, richtig hübsch?
Ja, aber, genau.
Ja. Ich glaube, das war einfach auch im Kontrast dann zu dem, wie man sie vorher inszeniert hat, dass man so vorher in die eine Richtung ein bisschen überdreht und ihr dann den Thunfisch an den Mund klebt.
Das war so gemein.
Um dann in die andere Richtung entsprechend auch aufdrehen zu können.
Ja, aber das ist halt Sam Raimi, gell? Das ist so augenzwinkert, eigentlich viel zu dick aufgetragen, ja. Wir erinnern uns damals an Kettensäge als Armstumpfprothesenersatz und sowas. Also das ist halt, ja, das ist halt sein Ding. Bisschen zu dick auftragen, aber dann trotzdem viel Herz drin haben, weil ich fand schon, dass er Herz hatte. Und also mir hat er auch Spaß gemacht. Also ich habe auch auf der Insel, fand ich so, ja, das ist, ich schaue mir das gerne an, wie sie ihn da quält oder wie sie durch den Dschungel zieht und dieses Schwein tötet oder so. Das hat mir
diese Schweine töten, also darüber müssen wir auch nochmal reden. Also ich dachte ja, du würdest jetzt ausflippen, weil nachdem ja, ich diese weiß, Paviane natürlich so getriggert haben.
Dieses ja, klar, Schwein, war das furchtbar,
dieses Schwein. Noch viel schlimmer als diese Paviane. Das war ja grotesk falsch, dieses Schwein.
Ja,
es hat auch da uns seine Größe geändert und so.
Ja, ja, aber der Film nimmt sich halt nicht ernst.
Also ja, genau.
Das ist so, das ist halt ein Sam Raimi-Film und nicht Gladiator 2, der
ja,
sich halt
ja,
total
ja,
ernst nimmt.
Diese Schweineszene, am Anfang hat sie mich geärgert, weil sie springt ja dann irgendwie von oben auf dieses Schwein runter. Mit
so ein Quatsch.
Sie hat so einen Spießsprung. Ja, mit so einem Powersprung mit dem Spieß in der Hand. Und dann, wenn du jetzt, also du springst mit beiden Händen an deinem Spieß von einem Baum runter auf deinen Gegner, der in dem Fall jetzt ein CGI-Schwein ist. Und dann benutzt du diesen massiven Schwung, den du da hast. Du kommst damit, was weiß ich, wie viel km/h angeflogen. Den benutzt du nicht, um den Spieß in das Schwein zu stechen, sondern du landest erstmal und dann holst du aus und stichst in das Schwein, wo ich mir denke, dann ist der Power-Move für die Katz. Aber ich hatte gar keine Zeit, mich darüber aufzuregen, weil danach die Tötung von diesem Schwein so unfassbar absurd lustig ist, dass, wie das dann auch noch mal zum Leben erwacht und nochmal getötet werden muss. Und sie dann wirklich über und über mit Kunstblut beschüttet da rumsteht, dass ich dachte, so das rein von der visuellen Wuchtigkeit dieser Tötungsszene war das so wie bei Tucker and Dale, wenn sie die Leute in den Schredder stecken.
Ja, genau. Ja, ja, ja.
Völlig überdrehte Comic-Gewalt. Und sie kommt da wieder raus und hat einfach so zwei komplette Wassereimer Kunstblut über sich drüber und kommt wieder aus diesem Wald raus. Das habe ich sehr gefeiert. Das war sehr lustig. Auch wenn dieses Schwein wirklich unerträglich schlecht war und die Art, wie sie es getötet hat, auch komisch inszeniert, aber sehr lustig. Also habe ich sehr gelacht.
Schon ganz schöner Unsinn. Ja, aber es war auch wirklich lustig.
Es war halt so gemeint. Es ist halt nicht unfreiwillig komisch gewesen.
Ich hatte mich kurz vorher noch gefragt, so, ja, aber soll das nicht irgendwie auch alles ein bisschen lustig sein? Und dann kommt diese Schweineszene so, ah ja, soll das ein bisschen lustig sein? Okay, alles klar.
Ja, aber genau dieses, was du vorhin, ich weiß, einer von euch beiden hat es vorhin gesagt, so dass der die Demut nicht findet. Stefan, du warst es, oder?
Mhm. Ich weiß auch, ja, wir haben es beide.
Das ist, das hat mich am Anfang wirklich geärgert, dass der quasi aufwacht mit einem zerschmetterten Unterschenkel, dem Tod
quasi
mehrfach
tot,
quasi tot, gerade noch so davongekommen, Flugzeug abgestürzt, erlebt, er ist irgendwie aus diesem Flugzeug scheinbar rausgekommen worden, auf welche Art auch immer, und dann hat ihm jemand
erstmal Scheiße zu ihr.
Genau, und ist instant scheiße zu ihr und kriegt sich auch überhaupt nicht ein. Da dachte ich auch so, okay, ich habe es dem Film dann fast ein bisschen übel genommen, nicht der Figur, so, sondern dem Film so, warum macht ihr den so dumm? Warum ist der so extra hateable? So, das ist doch zu dick aufgetragen, macht doch irgendwie ein bisschen was feiner gezeichnetes, wo ich irgendwie so ein bisschen subtiler ihn hassen kann. Nicht so mit so einem großen Klebeschild auf dem Kopf, den hier bitte hassen. So, das ist zu einfach irgendwie. Und gleich in derselben Szene sehen wir ihre ersten Überlebensskills, wie sie Regenwasser sammelt zum Trinken. In direkt quasi eine Minute nach Ankunft macht sie das, hat sie direkt zwei absolut perfekt durchgeschnittene Kokosnusshälften. Mhm. Wie? Ja. Woher?
Da ist das Flugzeug draufgefallen, dabei sind genau. Die in der Mitte aufgeplatzt.
Die waren absolut perfekt mit der Säge gesägt. Hier war nichts gebrochen, nichts geschnitten. Die hatten nicht mal so Ecken oder Fransen, die waren absolut gerade durchgeschnitten, perfekt.
Ja, das kannst du nicht verstehen, weil du nicht diese Skills hast.
Ich habe nicht diese Skills, die so durchzunagen mit meinen Eckzähnen.
Genau.
Wie gut werdet ihr in so hier tropische Insel ausgesetzt werden?
Und ganz realistisch würden wir es nicht lange machen, nehme ich an.
Ich glaube auch nicht.
So wie die meisten. Das ist einfach unheimlich schwierig. Also
habt ihr mal eine Folge Seven vs. Wild geguckt?
Nee, wollte ich immer, habe ich noch nie gemacht.
Also ich habe mal eine halbe oder dreiviertel Folge habe ich geschaut. Das ist wahnsinnig schwer, glaube ich.
Ja. Ich meine, es kommt natürlich immer drauf an, wo du landest, wie viel Früchte es da gibt, wie viel
Früchte es da gibt, die du erkennst.
Ja.
Also weißt du, so eine Mango würde ich erkennen, aber eine weiß ich nicht, die man auch gut essen kann, würde ich vielleicht schon gar nicht mehr erkennen. Und dann also ich glaube, mit gesunden
Früchten. Also ja, gut, Seven vs. Wild, wo es eine Mango gibt, würden sie dich nicht aussetzen, das ist zu einfach.
Ja, gut, das ist dann halt aber auch die Frage, wie viel Hunger du hast und wie aussichtslos deine Situation ist. Gell? Also am Ende probierst du dann halt was und guckst halt, ob's verträgst oder nicht. Aber also was ich eher, glaube ich, was ein großes Problem ist, was ihn hier viel mehr betroffen hat und was damals auch Tom Hanks betroffen hat, ist halt, wenn du Krankheiten kriegst, wenn du einen fauligen Zahn kriegst oder eine Verletzung oder irgendwas, ja. Also das ist halt, da bist du ziemlich schnell ziemlich hinüber. Also irgendein Parasit oder sowas. Das
zerschmettertes Bein.
Ja, genau. Also das ist ein Todesurteil. Da gibt's nichts. Und sowas kriegst halt schnell, ne? Du bist schnell mal irgendwie gestürzt und
legst
dich auf und
geschürft
und entzündest dich.
Genau. Ja, genau. Und schützt dir irgend so ein Dreckwasser versehentlich rein und dann viel Spaß.
Das ist da wird einem, glaube ich, bewusst, wie verletzlich so ein menschlicher Körper ist. Das ist
ja, da muss selbst, also jetzt, Christoph, wir waren ja in der, wir durften ja die Bundeswehr-Grundausbildung genießen, aber da lernst du natürlich so einen Käse mal im Expressverfahren. Aber erstens erinnere ich mich an kaum noch was und zweitens, das ist dann halt auch im Zweifel, um mal hier in Deutschland im Wald zu überleben. Aber jetzt abgestürzt auf der tropischen Insel mit lauter Pflanzenwelt, die du nicht kennst, lauter Tierwelt, die du nicht
vielleicht fressen wollen oder
ja, alle möglichen komischen hier Parasiten, also so Insekten und irgendwelche, keine Ahnung, Stechviecher, die du noch nie gesehen hast und die dein Körper auch noch nie gesehen hat, wo du dann gleich irgendwie lustige blubbernde Quaddeln kriegst, wenn die dich das erste Mal piksen. Ja. Also da bist du ganz, ganz schnell finito. Und das Entscheidende ist natürlich, wie schnell kommst du an trinkbares Wasser, ne? Das ist mal Schritt eins.
Genau. Mhm. Wasser ist das Problem. Ich glaube, Essen ist gar nicht mal so das Problem. Weil ich meine, ein Haufen Grünzeug, probierst du halt irgendwie, welches Grünzeug du verträgst und welches nicht. Ja. Ist ja das merkst du ja meist doch recht schnell.
Ja, wenn du dann halt den Eukalyptus ausgewählt hast, der irgendwie negative Energiebilanz macht, aber schmeckt gut. Du wirst auch gar nicht schnell verhungern.
Ja, aber ich meine, gibt einen Haufen Insekten auf so einer tropischen Insel, die man essen kann.
Aber da gibt's auch eine schöne Szene hier in dem Film, wo er diesen komischen Käfer da kauen will.
Ja, das ist aber keine dumme Idee, gell? Also, weil ist halt eine gute Eiweißquelle. Also, würde ich wahrscheinlich auch so machen.
Ja, vielleicht vorher grillen. Also, ich verstehe halt nicht so, ja, Stock durch, kurz mal übers Feuer halten. Da ist der schon mal zumindest lebt nicht mehr so ganz.
Ja. Und läuft aber ich will auf jeden Fall nicht, ich will auf jeden Fall nicht irgendwie auf dem Berg rumkraxeln, wie die das gemacht haben. Das ist halt wirklich dumm.
Ja.
Ja, vielleicht um. Also bei einem einigermaßen sicheren Pfad, der Pfad da sah ja übrigens auch so aus, als ob der total natürlich da so vorkommt.
Ja gut, ja, ja, aber vielleicht gibt's ja noch Leute auf der Insel.
Ja, ja. Könnte sein. Um einen Überblick zu kriegen, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn du versuchst rauszukriegen, wo bin ich hier eigentlich, dann gehst du da mal rauf, aber muss natürlich vorsichtig sein, wie du sagst. Aber ich würde mich auf jeden Fall nicht an Tag 1 mit dem CGI-Schwein anlegen, also auf die Idee wäre ich halt nicht gekommen. Das ist, glaube ich, also so ein herkömmliches mitteleuropäisches Wildschwein ist schon ein veritabler Kampfpartner, mit dem man sich nicht anlegen sollte.
Und auch mit so einem Schwein, also wir sind ja Menschen, damit wir uns nicht 1:1 mit großen Tieren messen müssen, sondern dass wir vielleicht kurz den Kopf anschalten und überlegen, wie wir unsere Chancen gegen so ein Schwein verbessern können. Also irgendwie eine Falle bauen oder so. Könnte man ja auch.
Ja, oder sich irgendwo verstecken, wo es einen nicht kriegen kann. Also Höhe oder so.
Ja, nee, aber wenn man es haben will als Eiweißquelle, das ist ja schon vernünftig, aber
ja, nee, ich meine verstecken, halt um es zu jagen. Also
ja, genau.
Du also kletterst auf den Baum und dann
mit einem Spieß. Also
ja.
Ja. Am Anfang dachte ich noch, als die auf diese Insel kommen, gleich am Anfang, wenn sie quasi am Strand aufsteht und nachdem sie da angespült ist und dann die Kamera so nach hinten fährt, da gibt es so einen 360er Move um sie rum, wo man dann so sieht, wie allein sie da an diesem Strand ist und wie die ganzen Palmen da stehen. Und ich hatte erst vor ein paar Monaten mir mal so eine ganzen YouTube-Rabbit-Hole zum Thema North Sentinel Island gegeben und dieser Strand hatte so eine gewisse Ähnlichkeit. Und da dachte ich, das geht in diese Richtung, dass wir dann gleich so Ureinwohner haben werden, die mit irgendwie Giftpfeilen und so auf sie Jagd machen. Aber das,
ach, das ist diese abgelegenste Insel der Welt oder so, gell?
Das ist diese eine Insel da in der Nähe von, was ist es, Indien oder sowas, die noch sozusagen, naja, uncontacted sind die Leute nicht ganz mehr technisch, aber sie wollen keinen Kontakt und machen das immer wieder sehr deutlich, indem sie irgendwie Leute umbringen, die auf ihre Insel kommen und nachdrücklich alle zurückweisen.
Ja, und glaube ich noch mesolithisch leben die, glaube ich, oder? Also
ja, genau. Die haben mittlerweile ein bisschen Metall zum Beispiel, weil ja mal dieses Schiff bei ihnen.
Aber halt nicht selbst hergestellt.
Also. Nee, nicht selbst hergestellt, aber natürlich haben sie dann, das Schiff haben sie geplündert, nachdem die Leute davon gerettet wurden. Das heißt, man hat dann auch gesehen, dass sie irgendwann bei der nächsten Kontaktierung, es gab immer so einmal im Jahr so Volkszählung da durch den indischen Staat. Und da haben sie versucht, die zu kontaktieren, immer so, indem sie am Strand hingefahren sind und denen Kokosnüsse gegeben haben, weil die irgendwie Kokosnüsse scheinbar nicht auf der Insel haben, aber die durchaus kennen und mögen und sich dann damit immer haben beschenken lassen. Und bei der Gelegenheit hat man aber versucht, durch die Anzahl und Zusammensetzung der Gruppe, die dann am Strand auftaucht, Abschätzungen zu machen, wie viele da ungefähr leben, durch so Forscher-Teams. Und da hat man dann gesehen, dass sie zum Beispiel dann irgendwie ein Messer am Gürtel, nee, wie sagt man dann, an ihrem Lendenschurz da hatten, wo das offensichtlich von diesem Schiff geholt wurde und dann haben sie halt irgendwie, haben sie mal ein Messer. Und ich dachte, dieser Film würde in so eine Richtung gehen irgendwie am Anfang, als so diese Insel so kam, dachte ich so, oh, okay, gleich taucht einer mit einem Pfeil und Bogen im Unterholz auf, aber das machte der Film ja dann gar nicht.
Nö. Gut, aber warst du wahrscheinlich so schon fokussiert drauf, ja.
Ja, ja.
Ich habe neulich was gesehen, jetzt weil du gerade mit Eisen in einer eigentlich mesolithischen Gesellschaft. Ich glaube, über Tutanchamun, glaube ich, dass in dessen Grab, also als Grabbeigabe hat er ein Eisendolch, obwohl es ja tief in der Bronzezeit war. Gell? Die haben da halt auch noch kein Eisen hergestellt.
Die hat auch einen Zeitreisender da vergessen, das hatte. Das
war ja, genau, ziemlich faszinierend. Ja, nee, aber wisst ihr, was die Lösung davon ist? Wie der zu dem Eisendolch kommt?
Nee.
Das war ein Grabräuber, der den ausgetauscht hat?
Oder von woanders?
Nee, der ist wirklich von ihm, aber die hatten noch keine Eisenverhüttung. Also sie konnten noch nicht Eisen verhütten, weil die Temperaturen noch nicht hergestellt werden konnten. Aber es gibt ja auch Eisen auf der Erde, was du direkt, was du nicht verhütten musst, nämlich Meteoriteneisen. Also die haben halt einen Eisenmeteoriten gehabt und haben daraus diese Waffe hergestellt.
Das ist doch geil, oder?
Oh. Ja, das ist natürlich geil, weil da musst du halt König sein, damit dir das Ding zusteht. Ne? Ja,
genau.
Oder genau. Pharao. Ja, krass. Ist halt dann sehr, sehr, sehr wertvoll. Und wer kriegt das? Ja, der Typ ganz oben. Ja, das ist cool. Ja, aber da wäre ich nicht drauf gekommen.
Gut. Nee, wäre ich auch nicht drauf gekommen. So,
Kattet haben wir noch diesen Hauptdarsteller? Diesen Dylan O'Brien?
Also ich glaube, Maze Runner hat er mitgespielt, oder?
Genau, der war offensichtlich die Frontfigur von diesen Maze Runner-Filmen, die ich ignoriert habe.
Ich glaube, ich habe da einen mal gesehen und fand gar nicht so schlecht und habe dann aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen die anderen nicht geschaut. Und irgendwoher noch kannte ich ihn, aber ich kann.
Wir haben ihn kürzlich hier auf, war das einer meiner Picks, der Saturday Night Live Film. Da hat er Dan Aykroyd gespielt. Also die Realfigur wäre Dan Aykroyd gewesen damals und er hat den gespielt. Also war natürlich ein großer Cast. Er ist halt einer dieser Dudes gewesen, der da rumgelaufen ist. Ja, aber es ist lustig, der Cast insgesamt, der gesamte Castliste sind 9 Personen in dem Film.
So. Ja, und eins ist, glaube ich, die Frau von Sam Raimi oder so. Ne?
Das habe ich nicht nachgeguckt, aber es ist...
Habe ich auch irgendwo gelesen, ja.
Sehr heißt jedenfalls Raimi, also ich nehme an, es ist seine Frau oder seine Schwester.
Ja. Diese Szene, wo sie ihn, ich habe es in der Anmoderation gesagt, wo sie ihn wieder bekotzleben muss.
Das, oh Gott. Also,
was war denn da los? Das war doch auch nur Comic.
Ja, es war so. Einfach Comedy.
Genau, aber so völlig random. Eine Szene, die in Erinnerung bleiben wird.
Ja, es ist einfach Sam Raimi. Es ist fantastisch. Ja, wollen wir Punkte geben?
Ja, gerne.
Also mir hat das großen Spaß gemacht. Ich fand den sehr rund. Ich fand es sehr schön erzählt. Ich meine, klar, das war klischeehaft und übertrieben, aber es ist halt Sam Raimi-Humor. Ich stehe einfach auf Sam Raimi. Ich mag diese Mischung aus sehr augenzwinkernd und ruhig auch ein bisschen ja drüber und Camp und aber doch irgendwie die Story erzählt, also konsequent erzählt Story. Also ich mag das sehr und ich gebe ihm, naja gut, der wird nicht bleiben, ne? Also wir werden uns dann nicht mehr dran erinnern irgendwann.
Haben wir schon probiert, das war vor 10 Tagen, dass wir ihn geguckt haben.
Also ich gebe ihm 7,5.
Okay, ich gebe ihm 6,5. Ich war noch ein bisschen niedriger eigentlich, aber ja, ich glaube, ihr habt mir ihn jetzt doch ein bisschen besser verkauft. Ich hätte auch wieder so einen Film, der vermutlich in der Sneak oder eben in der größeren Gruppe deutlich mehr Spaß gemacht hätte. Auch gerade für mich, ich merke so Comedy-Sachen bei Horror nicht so richtig.
Ja, wie Tucker Dale, das stimmt schon, gell? Der ging auch schön ab damals in der Sneak.
Genau, den habe ich ja auch sehr gehasst.
Echt?
Ja. Unfassbar. Ganz schlimm.
Ich weiß noch, dass deine Schwester, Christoph, hat fast keine Luft bekommen neben mir. Vor Lachen.
Vor Lachen?
Ja.
Genau, und ich schaff's dann nicht auf, das ist alles Unsinn, umzuschalten, sondern das ist mir alles zu ernst. Und dann, zum Glück hatte ich jetzt eben irgendwo, also währenddessen oder vorher oder wie auch immer, gelesen, dass es auch Komödie sein soll und habe dann halt geguckt, so okay, wo kommen jetzt die Stellen, wo es eigentlich lustig sein müsste? Und ja, ich fand es inzwischen und zog sich auch ein bisschen so, oh ja, ich habe irgendwo notiert, so ist schon ein bisschen langweilig, jetzt geht's weiter.
Das fand ich gar nicht.
Echt? Nee, also.
Ja, nee, langweilig finde ich überhaupt nicht, keine Stelle.
Warte mal, was habe ich denn aufgeschrieben? Ich finde es jetzt nicht mehr. Nee, ich finde es nicht mehr, aber ja. Ah ja, als die Verlobte an der Insel ankommt, so. Ja, Eindruck bis hierhin, spannend, zieht sich aber inzwischen etwas. So, das war mein Moment da. Und ja, genau, also 6,5 Punkte von mir. Ich glaube, Fans des Genres, wie man so sagt, oder Leute, die dann schneller ins Lustige driften, haben da deutlich mehr Spaß als ich.
Dann sortiere ich mich genau zwischen euch und gebe 7 Punkte. Ich finde, der hat, also er hat Spaß gemacht, ohne Frage. Das war lustig. Das war spannend ein Stück weit, auch wenn am Ende wirklich das Ende wie bei Triangle of Sadness, wo ich dachte so, what, really, so 1:1, hast schon geklaut. Muss ich trotzdem.
Ich habe übrigens an einen anderen Film gedacht, gerade was das Ende angeht, nämlich auch mit Insel, wo die auf dieser Insel immer vergewaltigt werden. Wie hieß denn der?
Ja, den haben wir beide letztes Jahr besprochen, aber der war auch
Channing nicht Tatum, dabei. Gell? Meinst du den?
Ja, genau. Ja. War das ja, nicht auch okay. So, dass der genau so endete? Also fast mit den gleichen Bildern sogar?
Ich glaube. Kann sein, ja. Ja.
Ach so, mit ganz am Ende, meinst du jetzt? Mhm. Wo sie dann wieder. Das weiß ich nicht mehr. In der
normalen Welt ist, ja.
Ja, das weiß ich nicht mehr. Wie hieß denn der? Der hieß. Blink Twice.
Ah, ja, genau. Ja.
Nee, da habe ich nicht dran gedacht. Das ist interessant, aber der ist ja eine andere
Prämisse. Aber hast du den gesehen, Bob?
Ja, den habe ich gesehen.
Ich war mir sicher, dass ich den mit Christopher Leiden besprochen habe.
Ich bin nicht sicher, ob ich in der Sendung dabei war. Vielleicht habe ich die aus irgendeinem Grund verpasst, aber den Film habe ich gesehen.
Okay.
Ah, okay.
Vielleicht, aber ich meine da eigentlich auch mit drüber
geredet. Ich glaube, du warst da dabei, ja. Ich glaube,
vielleicht habe ich das auch verdrängt. Vielleicht wollte ich drüber reden, habe mir schon alles überlegt, was ich sagen will, und dann bin ich irgendwie ausgefallen. Das will ich nicht ausschließen, aber nee, geguckt habe ich den auf jeden Fall. Nee, aber daran muss ich nicht denken, weil das so ja, es war ja doch eine andere Prämisse, da ging es ja, da waren ja viele Leute auf der Insel und die Insel war jetzt an sich auch als Insel nicht bedrohlich, sondern durch die durch das, was da passiert ist. Also ja. Epstein Island, the movie.
Genau.
Nee, also hier jetzt, ich fand der Film, um meine Punkte da noch zu begründen, lustig, ich fand den ein Stück weit spannend, ich fand die Charakterzeichnung am Anfang irgendwie, wie das habe ich ja vorhin gesagt, so ein bisschen zu dumpf auf beiden Seiten und dann auch die Sache, wie er halt so klischeehaft Arschloch bleibt, so dass es komplett übertrieben ist und sie dann aber auch sofort den Modus von, also bei ihr gibt es noch ein, zwei Momente mal, wo sie nochmal so ein bisschen socially awkward ist, wo ich dachte, okay, bei ihr haben sie es, da ist dieser Übergang etwas fließender von ihre, sie ist in ihrem Element und ihre Skills kommen zum Tragen und sie fängt an so zu scheinen, ja, aber sie gleichzeitig ist sie nicht sofort nicht mehr, was sie vorher war, sondern das ist so ein sanfter, ist so ein Übergang. Und bei ihm ist irgendwie, der ist halt ein Abziehbild von, also der ist so ein halbseitiges Charakterblatt im Drehbuch. So. da fehlt ganz viel dahinter. Da wäre Luft nach oben gewesen. Ansonsten so von dieser Comic-Blutigkeit und so, das fand ich alles sehr, sehr lustig und von daher gute Punktzahl insgesamt.
Ja, übrigens, da bei Blink Twice warst du dabei und auch da war es so, ich habe 8,5 gegeben, du 8 und der Stefan 7, also gleiche Reihenfolge.
Siehst du mal, sehr gut.
Gut, so, dann ist es Zeit für eine Droge der Wahl? Ich sprint kurz hoch. Christoph, du dröhnst.
Ich dröhne? Ich weiß nicht, wie ich es verhindern sollte.
Den Entdröhnknopf drücken, der ist oben links.
Dröhnknopf fest in den Bauchnabel reinschieben.
Ich hab's in der Leiste klemmen, die Dröhnerei. Also.
Vielleicht die andere?
Vielleicht hört ihr jetzt doch den Ventilator? Ich weiß es nicht.
Also ich höre kein Dröhnen, das ist ein Stefan-Ding.
Okay. Ach, vielleicht ist es auch in meinem Kopf. Ich gehe jetzt jedenfalls meine Droge der Wahl.
In deinem Kopf dröhnt es. Ja, Christoph, magst du anfangen oder soll ich?
Ja, ich habe, ich trinke eigentlich natürlich Regenwasser, was ich selbst hier gewonnen habe.
ja.
Und ich habe aber zusätzlich, weil wir sind hier auf einer tropischen Insel, habe ich auch noch ein paar Zitrusfrüchte gefunden und habe hier eine wunderbare Grapefruit-Limonade mir daraus gemacht mit meinen Survival-Fähigkeiten.
Skills. Sehr gut. Ich hatte letzte Woche, wo wir eigentlich diese Sendung aufnehmen wollten.
Kleine Anmerkung noch, es gibt leider keinen Zuckerrohr auf unserer Insel und auch keine Zuckerrüben, deswegen musste ich es mit Süßstoff machen. Also ich habe eine Zero-Limonade.
Okay. Ich dachte, du willst da nahtlos zu der anderen Kapitelmarke nachher noch überleiten. Aber das klären wir nachher, wenn es soweit ist.
Das klären wir nachher, ja.
Ich habe letzte Woche, als wir hier uns sozusagen den ersten Anlauf nahmen und dann, nachdem wir auch Christianes Kommentar gesehen haben, festgestellt haben, das können wir nicht nochmal machen, die arme Frau wird, wenn wir noch so eine Sendung aufnehmen, wir müssen erst eine Mikrofonproblematik wieder klären. Da hatte ich eine schöne Droge der Wahl hier stehen, nämlich einen Tea Punch. In der Zwischenzeit habe ich alle meine Limetten weggefressen und weil ich in Kürze in den Urlaub fahren werde, auch keine neuen mehr besorgt. Insofern kann ich jetzt kann ich das nicht wiederholen von letzter Woche. Deshalb habe ich jetzt einfach nur irgendwie Insel in der Flasche gedacht und habe deshalb jetzt Hampton Jamaica Rum.
Jamaica ist natürlich lustig.
Nicht verlassene Insel, aber es ist so Insel in der Flasche, was mir so entgegensprang, was ich pur trinken möchte. Und deshalb gibt es bei mir jetzt Hampton.
Das ist ziemlich lustig, denn das hast du auch getrunken bei Blink Twice.
Siehst du mal, immer wenn Insel ist, muss ich offensichtlich Hemden trinken.
Und der Stefan hat damals Wasser getrunken. Ich habe Tequila getrunken. Ziemlich gespannt, ob der Stefan auch wieder Wasser trinkt, aber dafür hätte er nicht weggehen müssen. Also das kann ich nicht vorstellen.
Also ich muss gleich nochmal, weil mein Wasser schon fast leer ist. Ich fand es ein bisschen blöd, dass überhaupt gar nicht Rad gefahren wurde auf der Insel. Deswegen trinke ich jetzt einen Radler.
Oh Mann.
Das wäre aber auch, also für Rennräder oder so Triathlon.
Das wäre schon scheiße.
Nein, das wäre einfach Infrastruktur gewesen.
Ich trinke einen Schlabbesäbel Naturradler. Zum Wohl.
Ich habe hier in der Kühlbox neben mir noch ein Urban IPA von Meisels and Friends. Die scheint jetzt neu zu sein. Das ist jetzt eine rote Flasche. Das werde ich vielleicht, wenn ich diesen Rum hier fertig habe, dann mache ich mir noch ein Urban IPA. Aber nur, wenn ich noch Lust habe. Was haben wir als nächstes?
Als nächstes sprechen wir über die katholische Kirche, weil wir es so lange nicht mehr hatten. Christoph, wir beide haben Konklave geschaut, der jetzt kostenlos im Abo von
Prime
dabei ist. Und ja.
Ja, das haben wir gesehen mit Ralph Fiennes.
Ja.
Ist das Ralph Fiennes? Ich verwechsel die immer.
Ralph Fiennes,
gell?
Ja, ist er.
Und vielen anderen, genau. Der eine Hauptbösewicht aus Dexter spielt auch hier wieder ein Bösewicht.
Stanley Tucci ist dabei.
Stanley Tucci, genau.
Grandiose Rolle. Fand ich richtig gut.
Ja, und Monica Bellucci als Ordensschwester. Ja, Stefan, wie hat's uns denn gefallen?
Hat er Isabel Rossini.
Ach ja. Ja,
Rossellini.
Was habe ich eben gesagt?
Monica Bellucci.
Ja, natürlich, völliger Quatsch. Nee, Isabel Rossellini.
Sollen wir noch ganz kurz irgendwie Papst stirbt, neues Konklave. Neues
Konklave.
Und nach und nach
und Rauch und so.
Ja, genau, wir folgen unser Protagonist von Ralph Fiennes gespielt, ist der Dekan, der praktisch die Wahl abhalten muss, also der das so organisieren muss. Und ja, wir erleben eben mit, wie so die einzelnen Wahlgänge und das dazwischen passiert, wie verschiedene Parteien unter den Kardinälen versuchen eben die Macht oder die Stimmen zu ergattern, zum Teil mit ziemlich dreckigen Tricks. Und eben es kommen dann, also gerade ihm werden eben von verschiedenen Seiten irgendwelche Informationen zugespielt, die halt bestimmte Kardinäle unwählbar machen oder machen sollten. Also Skandale tauchen auf. Und er ist dann in der Lage, dass er da intervenieren muss oder auch nicht oder wie auch immer. Und so die grobe Geschichte so der Reformer oder Reformwilligen gegen die ganz konservativen Reaktionären.
Die halt krass konservativ waren. Mann.
Ja, die waren halt reaktionär. Es war nur konservativ.
Selbst
wollten halt gerade zurückdrehen.
Selbst für die katholische Kirche, ja.
Genau. Ja, vor das Zweite Vatikanum zurück. Aber gut, die gibt's halt wirklich. Also.
Ja. Aber trotzdem war es halt kein religiöser Film, sondern es war eigentlich ein Macht-Thriller.
Genau, es war im Endeffekt House of Cards, eingedampft auf 2 Stunden. in einer Umgebung, die ja, die nur daraus besteht eigentlich. Also das war, da war kein Drumherum mehr. Es war, also nee, wer so in,
kann's ja nicht
so
geben.
Genau, wer so Politintrigenfilme mag, hier kriegst du 100% davon. Also das ist wirklich krass.
Das Einzige, was du noch kriegst, ist mehr Klamotten.
Genau, also Ausstattung kriegst du mir mal.
Unfassbar schöne Bilder. Also es ist wirklich, es ist so unglaublich gut gefilmt. Zum Beispiel diese Szene mit diesen Regenschirmen, mit diesen weißen Regenschirmen.
Alle in Rot. Da muss ich auch kurz an diese eine Serie denken, die du
immer... Ja, Handmaid's Tale.
Ja, genau.
Und oder auch in der Sixtinischen Kapelle dann dieser Blick zu diesem Gemälde hoch und dann mit, wie die vereidigt werden, und es ist, sah alles so unfassbar schön aus und mit toller Musik unterspielt und so. Mhm. Also es hat man schwelgte in diesen Bildern und dann aber eben noch verbunden mit so einer Polit-Thriller-Geschichte. Also es war eine irre Kombi, aber irre gut gemacht. Also
ja. Das heißt, also jetzt haben wir den quasi gerade nach einem Konklave geguckt, oder ihr habt den geguckt. Es ist ja jetzt noch nicht so lange her, dass hier der Ami gewonnen hat.
Ich glaube, der wurde kurz vor dem Konklave, vor dem echten Konklave gedreht, meine ich.
Nee, kam raus. Ich meine, der kam...
Ja, der ist von 24. Ich glaube, der ist doch erst jetzt der 25.
Aus dem Jahr vor dem Realkonklave.
Aber das heißt also, worauf ich raus wollte, ist, der Film hatte jetzt bei euch zumindest keine Chance mehr, weil ihr ihn erst jetzt gesehen habt, euren Blick auf diesen Schornstein und auf die Fernsehübertragungen, die dann immer laufen, zu beeinflussen. Aber glaubt ihr, dass ihr das jetzt anders seht, wenn das nächste Mal, der ist ja noch recht fit, der Typ, also das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, aber
in der katholischen Kirche, da kann man auch manchmal...
Ja, man kann ja seit neuestem auch zurücktreten, von daher ist alles denkbar, vielleicht.
Oder umgebracht werden.
Möchte ja irgendwann nochmal eine Burgerbude eröffnen in Chicago. Aber wenn man das jetzt sehen würde, ja, nach außen wird es ja immer so dargestellt, ich erinnere mich so an diese Tagesschau-Dinger, dann gucken sie immer auf diesen Schornstein und dann haben sie immer irgendwelche Pseudo-Experten eingeladen, die dann irgendwie so nicht twice removed, sondern eher 15 times removed sind und irgendwie erzählen, was sie da alles wissen und so, und es ist immer, als ob das alles sehr gediegen und man würde jetzt Gespräche führen. Würdevoll, genau, das ist das Wort. Und dann machen die da irgendwie und dann machen sie was ins Feuerchen und dann raucht's oder nicht. Oder so. Und dann haben sie sich geeinigt, dass sie sich da jetzt, so wie ihr es erzählt, im Hintergrund quasi anything short of Hälse aufschneiden.
Ja, mobben.
Genau.
Richtig fies, ja.
Mobben und anschreien.
Ja, das, also hat es euer...
Nein, du lügst, du lügst.
Werdet ihr das nächste Konklave anders gucken?
Also ich nicht, weil das, also diese Gravitas und diese Würde, das zeigen die ja trotzdem hier. Und das, finde ich, ist das Geniale. Und ich muss sagen, das ist, also das, was die da zeigen, ich meine, klar, das ist alles auf 11 gedreht, aber das ist schon so, wie ich das auch mir vorgestellt habe. Also das ist, weil ich meine, das sind halt alles so alte Priester, denen ihr Leben lang erzählt wurde, dass sie die Krone der Schöpfung sind. Und die sollen sich einigen auf einen aus ihrer, ich meine, es ist doch klar, dass das einen Zickenkrieg gibt. Und ich muss sagen, so wie das da gezeigt wird, genauso stelle ich mir das vor, dass die eben so ganz viel so Scheinheiligkeit, ganz viel Pseudo-Würde, aber dass es drunter halt brodelt und dass es drunter halt, ja, homophobe, rassistische, rückwärtsgewandte Arschlöcher und welche, die vielleicht ein bisschen weniger rückwärtsgewandt sind. Hat überhaupt nicht mein Bild verändert, gar nicht. Es war nur schön, dass man es mal so gezeigt kriegt. Also
das fand ich mal so. Man konnte irgendwie mal reingucken, vermeintlich.
Ja, genau.
Also.
Aber es ist schon so, wie man sich das vorstellt. Also so, man denkt sich, ja genau, so habe ich mich euch Arschlöcher vorgestellt.
Ja, weil ich denk gerade zurück an diesen anderen Film mit den zwei Päpste oder wie der hieß, ne? Mit dem alternden Ratzinger auf dem Landsitz und so.
Ja.
Da war das ja Ich erinnere mich nicht an die Details, ehrlich gesagt. Ich habe nur so einzelne Bilder irgendwie des
Films. Der war noch schöner, oder?
Ja, okay. Und der war so, der hatte dieses, zumindest in meiner Erinnerung, vielleicht täuscht es auch, ich habe die Details total verdrängt, ehrlich gesagt, aber in meiner Erinnerung ist übrig geblieben so, das, was auch das Bild der katholischen Kirche nach außen sein soll, ja, da sitzen diese zwei alten Männer und, ach ja, und was hast du, und machst du das so, und ich mach das so, und irgendwie, keine Ahnung, und wir haben uns alle lieb und müssen die Welt retten, aber ja, im Grunde, wie du sagst, es sind machtgeile Politiker, denen ja, die sich ja sonst, ja, was haben sie denn noch in ihrem Leben, außer jetzt da zu versuchen, nach oben zu kommen? Sie haben sich ja dieser Sache verschrieben.
Ja.
Also ist das ihr Lebensinhalt, da zu gucken, den anderen den Ellbogen reinzurammen. Interesting. Ich glaube, ich habe fast ein bisschen Lust, den jetzt zu gucken.
Ja, du, bitte guck den, Bob. Das ist wirklich
auf jeden Fall 100% Film für dich.
Fucking lohnend. Also es ist wirklich so ein fantastischer Film, der einfach Spaß macht. Also wenn du auch nur ein bisschen Spaß an House of Cards hast, dann ist das dein Film. Also weil das ist so auf 11 gedreht und Glaubensinhalte sind nicht existent eigentlich oder spielen gar keine Rolle.
Ja, sie sagen irgendwelche Gebete auf, aber eigentlich ist es egal.
Ja, aber sie zeigen ja eigentlich auch, dass das auch nur Fassade ist, weil wir haben ja, unser Protagonist hat ja sogar eine Glaubenskrise, gell? Was ja schon ein bisschen lustig ist als Dekan da.
Ja.
Also das ist halt das Klimbim außenrum. Und was halt auch gezeigt wird, ist halt, dass so eine Celebration kann halt niemand besser als die katholische Kirche. Und das ist völlig egal, ob da Inhalt drin ist oder nicht, aber das haben sie halt drauf.
Auf jeden Fall, ja.
Und das macht schon Spaß, dem zuzuschauen. Also auf jeden Fall, Bob, schau dir das an. Jeder da draußen, schaut euch das an. Das ist ein fantastischer Film. Ich gebe dem 10 Punkte und ein Herz auf Letterboxd. Also das ist so.
Das Letterboxd 10 Punkte. Du hast
es gesehen. Ja.
Nicht schlecht.
Da ist wirklich nichts. Also mir fällt nichts ein an diesem Film, was ich da kritisieren kann. Er ist super besetzt. Er ist wahnsinnig gut geschauspielert. Also auch Ralph Fiennes und auch die Antagonisten sind unheimlich gut gespielt.
Wer ist denn der Hauptantagonist? Ist das hier John Lithgow?
Ist einer der, ich würde sagen, der Hauptantagonist ist dieser Italiener, der so einen ganz rassistischen und ja, vor allem rassistischen italienischen rückwärtsgewandten Kardinal spielt. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, war mir nicht bekannt. Ja, aber unheimlich gut. Ja, aber der genau, wie heißt der, Lithgow? Wenn man den sieht, dann denke ich halt an Dexter, Staffel 4 oder so, und dann ist halt für mich direkt da belegt, aber ja gut, zeichnet sich ja schnell ab, dass er auch nicht so ganz koscher ist. Es sind einige, also man hat zwischendrin immer so das Gefühl, okay, habt ihr alle Dreck am Stecken? Also ich war auch zwischendrin nicht so ganz sicher, ob unser Protagonist vielleicht der sinisterste unter ihnen ist, weil, also es ist unklar. Also die Liberalen zerkrachen sich dann untereinander und werfen sich gegenseitig vor, dass sie vielleicht doch nur an die Macht wollen und so. Also es ist großer Spaß. Also, aber es ist super rund. Also ich weiß nicht, was ich daran kritisieren soll. Und er sieht toll aus. Ich stehe auf toll aussehende Filme.
Sehr gut. Ich mag John Lithgow sehr, ich sehe den super gerne. Ist ja immer so der klassische Nebenrolle, irgendwie so CIA-Direktor irgendwo im Hintergrund oder so, oder irgend, keine Ahnung, solche Rollen immer, aber ich mag den super gern sehen.
Ja. Christoph, hast du den eigentlich auf Deutsch oder Englisch geschaut?
Ich habe die ersten
auf 11 Latein Minuten natürlich.
Auf Latein. Ich habe die ersten 11 Minuten auf Deutsch geschaut, dann ist meine Frau eingeschlafen und den Rest habe ich auf Englisch geschaut. Auf Englisch und Latein natürlich. Und ein bisschen Spanisch.
Und ein bisschen Italienisch.
Ja, stimmt, Italienisch auch.
Und das fand ich auch wieder sehr schön.
Obwohl es nicht so einfach ist, weil dieses Kirchenlatein, was die sprechen, das klingt ja ziemlich italienisch, ne?
Ja, da muss ich auch an Jan denken. Warte mal, ist das jetzt schon noch Latein oder ist das noch Italienisch?
Wenn ich beides nicht gelernt habe, fällt mir das schwer. Ich hatte das Gefühl, es war meistens Latein. Aber
ja, es kommt halt drauf an, also wenn sie da irgendwie sowas Formales sagen, ist Latein, aber wenn sie sich unterhalten, da werden die kein Latein benutzen, da werden die einfach Italienisch reden. Auch wenn so ein paar dann natürlich nachhängen, so, ah ja, ach, weißt du noch früher, da, als hier alles noch in Latein gesprochen wurde und so.
Ja, doch, halt, der.
Der, wie heißt der? Ja.
Obwohl er da nicht, Tedesco? Tedesco war das, oder? Tedesco, obwohl er da natürlich ein bisschen schon auch einen Punkt hatte, gell? Also in dieser einen Aussage, dass das halt schon auch was Einendes hat, wenn sie alle die gleiche Sprache sprechen.
Mhm.
Und dadurch weniger nationale Allianzen entstehen. Aber.
Ja, aber die wird's ja sowieso geben, also.
Genau, aber in erster Linie ging es ihm ja eher um eine inhaltliche, rassistische Dings. Ihm ging es ja vor allem darum, dass keiner von den afrikanischen Kardinälen Papst wird.
Ja.
Ja, nee, auf jeden Fall schauen. Fantastischer Film. Wirklich fantastisch.
Okay. Den Twist am Ende, ohne dass wir jetzt intensiv darüber reden können, hätten wir meiner Meinung nach auch einfach weglassen können. Ich finde, der hat dem Film nicht viel hinzugefügt.
Eigentlich nicht, nee. Also ich hatte den von dem Twist schon mal gehört. Ich hatte ihn zum Glück wieder vergessen. Ja, es ist halt so ein Schlussgag eigentlich.
Aber ist egal. Also weil
es ist relativ egal, ja. Ja, so richtig gebraucht hat mir nicht, aber geschadet hat er auch nicht.
Nee, das nicht. Also ich finde, es zeigt im Nachhinein halt irgendwie.
Das heißt, noch mal ein bisschen auf 11 gedreht.
Genau. Setzt den verstorbenen Papst in ein anderes Licht und setzt unseren Hauptdarsteller ein bisschen ins andere Licht. Okay, aber ja gut. Hätten wir. Also.
Ja.
Geht auch ohne.
Ja, aber ich fand's schon schön.
Na dann.
Ich meine, wenn man überlegt, wie das in der realen Welt wäre und was dann daraus werden würde, da sind schon Möglichkeiten für Teil 2, gell? Natürlich nicht, aber also da kann die Geschichte kann man dann schon, wäre schon interessant, diese Geschichte weiterzudenken, ne?
Ja. Also da dann quasi nicht Konklave 2, sondern
so, genau. Ja, genau. Also eben genau das,
der Papst,
was Bergoglio,
wie auch immer,
was Bergoglio so unterstellt wurde und was eigentlich klar war, dass er das nicht einhalten würde können, nämlich eben so ein Reformpapst zu sein.
Mhm.
Hier hätten wir eben einen Papst, wo man tatsächlich annehmen könnte, dass eine wirkliche krasse Reform der Kirche passiert. Aus unterschiedlichen Gründen.
Ja, auf jeden Fall.
Und dafür war der Schlussgag schon nicht verkehrt, fand ich.
Ja, ich würde den Film auch gucken.
Ja, genau. So, da könnte man so einen Film machen, wie praktisch, wo eben nicht wie hier nur 2 Tage oder 3 Tage erzählt werden, sondern eine ganz lange Zeit, also so eben das Gegenteil, so 100 Jahre und was dann aus der Kirche wird aufgrund dieser Papstwahl.
Oh, ja. Ja, oder einfach nur seine, wie heißt die Papstzeit auf schlau?
Nicht Sedis Vacans.
Ja, das was andere. Mir einfällt. Das ist die ohne. Und wie heißt die dann, wenn der Papst ist? Das ist so seine.
Habe ich jetzt auch gerade nicht.
Egal. Aber du weißt, was ich meine.
Die Regentschaft, das, ja.
Oder Regentschaft, ja. Das würde es ja auch schon mal. Also würde auch schon
Film machen. Aber ja. Ich finde, man soll fantastische Filme nicht. Eigentlich soll man da keinen zweiten Film dahinter machen. Das geht in der Regel schief.
Ja.
Gut. So, was haben wir noch?
28 Years Later, Bone Temple.
Ja, das passt fantastisch.
Ich hätte hier fast Bono Temple gelesen, aber irgendwie, ja.
Denn nicht nur, weil es ein Tempel ist, sondern auch, ihr ahnt es, wer der Hauptdarsteller ist. Ralph Fiennes.
Ralph Fiennes, oh.
Ja. Wir haben ja neulich schon mal wir hatten nämlich irgendeinen Gast oder eine Gästin da, ich weiß es nicht mehr wer, muss ich gestehen, und da haben wir schon mal
über... Wir hatten das Thema kürzlich, ja, ich erinnere mich
auch nicht mehr, wer es war. Versprochen, dass du...
Da habe ich ja auch, hat sie oder er auch gesagt, so, wenn Bone Temple kommt, dann komme ich wieder und dann reden wir drüber. Ich habe vergessen, wer das war, mit dem wir das so gesprochen haben. Naja, jetzt habe ich ihn geschaut. Es tut mir leid da draußen. Ich glaube, es war Becky, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, Bone Temple, eben auch 28 Jahre schon, also schließt sich direkt an den ersten Film, und ist der bessere Film. Obwohl der erste auch schon nicht schlecht war. Wir haben hier einen Fokus auf zwei Personen, nämlich einmal diese Ralph Fiennes Figur, die ja einen Arzt spielt, oder man muss ja eigentlich sagen ehemaligen Arzt, weil es in dieser apokalyptischen oder postapokalyptischen Zombie-Welt alles, was so Ärzte ausmacht, ja nicht mehr gibt. Also es gibt halt keine Medikamente mehr und sowas, gell? Und keine Hygiene und lauter so Dinge.
So Dinge.
Genau, was es halt schwer macht für einen Arzt. Und das sagt er ja auch im ersten Film. Ist er ja auch drin und es ist ja auch thematisiert, dass er im Endeffekt sagt, so ja, er war mal Arzt, aber es ist ja, das Praktizieren ist ein bisschen schwierig geworden. Und der hat ja diesen Bone Temple, das heißt, der tötet Zombies und kocht sie dann aus, also kocht ihre Knochen aus in so einer im Endeffekt in so einer Vorrichtung, in so einer Art, wie nennt man das? Ich weiß nicht, Krematorium, sondern so, ja, Kochtopf, so eine Art. So, dass er eben praktisch nur noch diese Knochen hat und aus denen baut er dann solche Stelen, völlig übertrieben, auch völlig übertrieben viele, also man darf da sich keine Gedanken machen, wie viele Leute er da getötet haben muss oder Zombies er getötet haben muss, um diese Stelen zu bauen, also es ist, vor allem sieht's halt gut aus, aber es ist sehr eindrucksvoll. Und der arbeitet daran an so einer Mischung, wo er irgendwie bei den, die er den Zombies praktisch verabreicht mit einem Pfeil, also praktisch so ein Gift oder Gegengift, wie man es will, was zum nicht unerheblichen Teil Morphium ist und wodurch er eben versucht, Zombies ihre Zombiehaftigkeit wiederzunehmen, also die praktisch die Menschlichkeit im Zombie wiederzufinden. Und das macht er hier an besonders, also insbesondere an einem Zombie-Exemplar, so ein, ich glaube, Alphas nennen die, also besonders große, besonders ruchlose Zombies. Und er kitzelt da, er freundet sich im Endeffekt mit diesem Zombie an, den er, ja, man muss sagen, so ein bisschen abrichtet, wäre gemein, aber er macht praktisch einen Handel mit dem Zombie, dass er dieses Mittel, also er macht ihn abhängig von dem Mittel im Endeffekt. Und der Zombie ist, ja, tief in ihm gibt's eben den Willen, doch wieder Mensch zu sein und das kitzelt er raus aus ihm. Sehr vorsichtig, sehr langsam und sehr antastend und sehr berührend. Und auf der anderen Seite haben wir diesen kleinen Jungen aus dem ersten Film und der sich jetzt ja alleine durchschlagen muss und der mehr durch Zufall an so eine Satanisten-Gang gerät. Von so einem sehr durchgeknallten Satanisten.
Das ist ja gut, wenn du schon durchgeknallte Zombies hast, dass du dann noch die anderen durchgeknallten auch noch hast.
Richtig, die durch die Gegend ziehen, Zombies töten, aber eben auch Menschen töten. Und zwar auf fürchterlich grausame Weise in die Haut abziehen und so. Also ganz schrecklich. Und die sind ziemlich gut gezeichnet, ziemlich gut ja, ist natürlich auch ein Klischee und ist auch auch übertrieben, aber passt sehr gut in diese postapokalyptische Welt und deren Wege kreuzen sich halt mit diesem Ralph Fiennes Arzt. Und das ist ziemlich gut. Also das ist spannend, aber eben auch sehr berührend. Also gerade diese Sache mit dem das Herz im Zombie oder die Menschlichkeit im Zombie, hat mich sehr berührt. Und es gibt eine fantastische Szene, wo Ralph Fiennes, der spielt im Endeffekt den Teufel um den diesen Satanisten eben klar zu machen, dass oder weiß zu machen, dass er ihr Vorgesetzter ist, also ihr der Teufel ist, und macht das mit einer wunderbaren Präsentation. Der hat so einen alten Plattenspieler, wo er dann ein Iron Maiden Song 666 Number of the Beast spielt und dazu eine tolle Show abzieht, also in seinem Bone Temple, also wirklich eine fantastische, und zwar lang, also die spielen, ich glaube, die spielen das Lied komplett aus. Also man hat eben diese Iron Maiden Szene, da hat man mich natürlich sowieso am Haken. Also der Film ist super rund, also der macht Spaß und ist auch der wieder unheimlich gut geschauspieler ist. Ralph Fiennes ist einfach ein super Schauspieler. Kann man sagen, was man will. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich, Menschlichkeit in Zombies ist ja eh was, was ich mag, wo man mich hat. Also es war ja auch damals dieser Arnold Schwarzenegger Film mit der Zombie-Tochter. Das hat mich auch sehr berührt.
Ja.
So. Ja. Zombie-Menschlichkeit wurde da ja auch so ein bisschen thematisiert.
Alright. Mhm. 28 years later. Wo gibt's den? Wo kann man den sehen?
Ich glaube bei Netflix. Nee. Ah, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Netflix oder Prime. Schaut nach.
Netflix. Da habe ich ihn eiskalt erwischt.
Mit mir, glaube ich.
Bei Netflix hast du mich eiskalt erwischt, ja. Nee, weiß ich nicht. Ja, doch, war bei Netflix jetzt, wenn ich drüber nachdenke.
Ja gut, ist im Wesentlichen auch das ja neulich erst hatten mit diesen Filmen, die nur noch kurz verfügbar und dann tauchen sie quasi nahtlos beim nächsten Streamingdienst auf und man hätte es gar nicht eilen müssen. Man das garantiert einem keiner vorher, aber schlussendlich ist es meistens egal.
Ja. Ja, bei den Croods aber war es ja jetzt, dass der bessere Croods-Film ist jetzt für Geld bei Prime.
Mhm.
Ja gut, wartet mir jetzt ein halbes Jahr, dann ist er wahrscheinlich wieder irgendwo anders kostenlos.
So richtig, ja. Ja, also ich habe nochmal nachgeguckt, Netflix ist korrekt. Super, was haben wir noch?
Was haben wir noch? Ich habe jetzt gerade ein bisschen die Struktur verloren, aber...
Du bist doch der die Struktur bringt.
Ja, ja.
Struktur war doch in dieser Geburtstagskarte mit der KI drin, da war alles sehr strukturvoll.
Ja, sehr gut, du hast den Punkt gefunden, ja.
Und was war da drauf und was habt ihr gemacht? Erzähl doch mal.
Genau, wir waren in Wiesbaden beim Ukulele Orchestra of Great Britain, das ihr mir zum Geburtstag geschenkt habt, das Konzert. Und saßen da in Wiesbaden im Kurhaus im, ich glaube, Friedrich von Thiersch Saal, der große Saal, ja. Fünfte Reihe, quasi ganz vorne. Haben ein grandioses Konzert gehört. Ich glaube, da haben wir vor 3 Jahren, da war ich schon mal bei denen in Frankfurt, war wieder ein grandioses Konzert. Und also mir jedenfalls sind nicht viele Lieder aufgefallen, die ich schon kannte von denen, aber kann natürlich sein, dass man das eine oder andere auch einfach vergisst. Aber es war einfach wieder so lustig, unterhaltsam. Ja, du hast
zwischendrin mal gesagt, eigentlich ist das schon absurdes Theater.
Und ja, stimmt. Schon auch was dran, ja. Genau, ist auch so ein bisschen sehr britischer Humor.
Wenn der eine einfach aufsteht und im Hintergrund ein bisschen tanzt.
Ja, aber wie er tanzt, also es ist halt nicht tanzen, sondern hüpfen und so.
Nee, und ja, die sind halt wirklich gut. Also die sind gut und haben so einen wirklich sehr lustig trockenen britischen Humor. Und es sind sehr unterschiedlich, was ihre Instrumente angeht. Ich meine, klar, ist ja halt auch ein Orchestra. Ist jetzt, darf man sich nicht so vorstellen, dass es einfach, wie viel sind es? 7, gell? Dass es einfach 7 Ukulelisten, die halt da vor sich hin klampfen, sondern du hast einen Bass, also einen Ukulele-Bass, und du hast eine Rhythmus-Ukulelistin und dann so einen.
Gemacht hat, gell? Also.
Ja, nicht viel, ja.
War wirklich ganz stur, nur Rhythmus. Ganz oft auch einfach die Seiten abgedeckt, das ist nur so ein
genau. Wirklich, die war schon eher das Rhythmusinstrument. Dann einen echten Melodie Solisten, der auch so ein bisschen barocken Einschlag hatte. Das war auch, glaube ich, das Einzige, was mir bekannt vorkam vom letzten Mal, dass er so ein Barockstück spielt. wo er dann auch nur zu dritt mit zwei anderen und die anderen schmollen dann. Und das Einzige, was ich, also ja, noch andere Leute, die auch noch andere Fähigkeiten an der Ukulele hatten, aber der ganz links, ein Riesentyp.
Ja, die haben sich beim letzten Mal schon so gefreut.
Mit der kleinsten Ukulele, so eine ganz kleine Sopran-Ukulele.
Aber der war bestimmt
2,5
Meter oder so?
Ja, den habe ich nicht gehört. Also da weiß ich nicht, was er wirklich gespielt hat. Das war so, naja gut, klangt habe ich dann am Ende halt schon, gell?
Ja.
Nee, aber das ist lustig. Also man merkt natürlich ein bisschen, wie alt die sind und aus welcher Zeit die sind, weil es schon ganz schön viel Gen X Musik. Die 70er und 80er, also gerade auch was Metal anging, es war halt irgendwie ja, AC/DC, Kiss, Motorhead, Nirvana und noch irgendwas Fünftes. Black Sabbath haben sie gespielt. Mhm. Wo ich mir auch dachte, ja, okay, ist schon, man merkt, aus welcher Zeit ihr kommt. Aber das ist schon okay. Und das haben sie halt meistens gemischt mit irgendwas anderem, so ineinander überfließend oder gegeneinander spielend.
Ja, auch dieses, wenn sie dann quasi mit dem gleichen Soundteppich zwei Lieder gleichzeitig spielen und so.
Ja. Genau. Und geendet haben sie mit ein paar Schelbel. Da bin ich ja immer.
Da bist du hast ja die ganze halbe Heimfahrt noch gesungen.
Direkt eingenommen, genau. Nee, war wieder cool, aber was halt viel krasser war als letztes Mal waren wir in der Alten Oper in Frankfurt und diesmal waren wir in diesem Saal in Wiesbaden. Ich war da ja vorher noch nicht drin gewesen.
Du warst
da
noch nie.
Dieses Ding ist ja, ich glaube, ich war noch nie in irgendwas Ähnlichem. Also das ist, also wirklich, mir fällt kein Saal ein, wo ich war und zwar auch irgendwelche, keine Ahnung, in irgendwelchen Ludwig II. Schlösser oder so, keine Ahnung. Also dieser Saal ist so absurd. Das ist also unheimlich hoch, unheimlich prunkvoll. Der erste Rang, der erste Rang, da stehen so große Marmorsäulen. Wie hoch sind die denn? Ich weiß nicht, 10 Meter hoch oder so?
Ja.
Also hast halt im ersten Rang über dir 10 Meter Luftsäule. Also normalerweise hätte man noch zwei Ränge drüber gebaut, drüber gehängt einfach in einem normalen Theater. Und hier werden einfach große Säulen und ja, wir machen einfach Halle drüber. Also das ist vollkommen, also ich bin reingeholt und gedacht, was ist denn das? Das ist völlig absurd. Also
der ist echt krass, der Saal. Der ist so cool. Aber ja,
ist halt Wiesbaden, ja? Also das ist das, was Wiesbaden halt mit jeder Pore ausstrahlt.
Ja.
So, wir können es uns leisten.
Ja. die Location, wo wir unsere Hochzeit gefeiert haben, die war ja auch so vom Gefühl
her
so
ähnlich. Ja, ja, die war auch absurd.
Ja. Nee, aber der Saal, ich habe ja da meinen ersten, also den Abschlussball von meinem Tanzkurs gehabt. Mhm. In Wiesbaden. Und das ist halt auch geil, wenn du da dann bist
und du da einmarschierst.
Krass. Ja, mit 14, 15 oder so bist du noch nicht ganz so geflasht, aber so ein Gebäude erwischt dich halt trotzdem. Also da kannst du halt vermeintlich versuchen, cool zu sein. Nee.
Ja, das wirkt einfach.
Ja, ja, ist wirklich gut. Bob, warst du da schon mal in Wiesbaden, im Kurhaus?
Ich denke nein, ne? Ich wüsste nicht. Nee. Ja, aber ich habe die Bilder gesehen, die ihr bei BeReal gepostet habt. Das sieht ja schon spektakulär aus, auf jeden Fall.
Ja. Mhm. Christoph, gar nicht mehr gewollt. Hier noch ein Foto und da noch eins und das. Ja. Nee, also ist wirklich. Lohnt sich. Und das war jetzt im Rahmen vom Rheingau Musikfestival.
Mhm. Da war ich vor einigen Jahren, also wahrscheinlich so vor 20 Jahren, nee, wahrscheinlich nicht ganz 20 Jahre, nee, aber 15 Jahren mindestens, eher mehr. Ich denke so 2006 war
das sind 20 Jahre.
Scheiße, ja. Ja, es war vielleicht sogar 2005. War ich im Kloster Eberbach in da in der Basilika im Messias. Und jetzt habe ich mal geschaut, was noch so gespielt wird dieses Jahr. Siehe da, sie spielen wieder den Messias im Kloster Eberbach. Ich fürchte, da muss ich wohl doch noch mal reingehen.
Das klingt danach. Ich war mal im Schloss Johannesberg. Da waren wir auch mit dem Mr. Martini. Mhm. Als der da war, da waren wir doch oben auch im Schloss Johannesberg und ja. Ich war da auf einem Konzert von Herbie Hancock.
Oh, das ist retro.
Ja, und das war sehr jazzig. Ich war da mit ein paar Leuten, die das auch nicht so gut verstehen konnten. Ich fand es irgendwie cool da, aber es war schon sehr free. Also die erste Halbzeit bis zur Pause, nach der Pause war es auch merklich leerer. Ich würde sagen, 20-25% der Leute sind gegangen. Also es war wirklich so.
Ich wäre gar nicht erst hingegangen, du da kriegst.
Ja, also. Für dich wäre es sowieso nichts. Ja, aber irgendwie, keine Ahnung, das ist halt dann auch so. Ja, jetzt hier Jazz at Jayberg, so irgendwie, weiß nicht, wie irgendwie so ähnlich hieß das. Und das war halt cool. Und da gefühlt mussten alle hin und haben es schwer aushalten können. War ein bisschen, ja, aber diese Atmosphäre ist halt geil, also gerade wenn du da Schloss Johannesberg, das ist halt auf dem Innenhof von denen, das heißt, du sitzt draußen, Live-Konzert, lauer Sommerabend, das war einfach perfekt, kannst du irgendwo ein Weinchen holen, oh Gott, das ist so lange her, da habe ich mich, glaube ich, noch nicht mehr für Wein interessiert, egal, ein Wasser holen oder eine Cola oder so und einfach da sitzen und coole Musik hören, also wenn einem das jetzt gefällt oder auch nicht. Und wir hätten ja auch Wein trinken können, wir waren halt vorher schon was trinken und als wir dann aufgestanden sind, hat es uns beiden so ein bisschen geschallert.
Ja, wir waren in einem kubanischen Lokal, was du irgendwie auch aus deiner Kindheit kanntest oder so, oder Jugend oder sowas.
Ja, das sah auch sehr lustig aus auf den Bildern.
Das war auch lustig, bisschen cheesy, wo praktisch so ein Boot in der Gaststätte.
So ein Holzboot.
Seeräuberschiff, wo dann zwei Tische drauf waren. Und da konnte man dann aufs Boot on board gehen und da essen. Aber es war auch gut. Also es war auch geschmacklich gut. Also von daher,
wirklich gutes
Essen. Ich mochte es.
Und die Dings waren auch okay.
Waren okay und haben reingehauen.
Also, genau.
Ja, es war halt auch super heiß, gell?
Das bringt uns doch direkt zur nächsten Kapitelmarke, oder?
Direkt geschmeidig zum nächsten Thema.
Hitzewelle. Wie ist euch denn ergangen?
Ja.
Bob, vor allem mit Hund und so.
Oh Gott, ja.
Ja, dieser Hund hat gelitten, sag ich mal. Man hat ja dann irgendwie so die Idee, naja, dann geht man, also das liest man ja dann noch überall, Hund abkühlen oder Hund aus der Hitze fernhalten, faktisch nur noch zum Pipi und Kaka machen, so Haustür auf, Hund einen Meter raus bis zum ersten Stück Wiese oder Erde. Der Hund versteht dann auch schon sofort instinktiv, was von ihm verlangt wird und macht das dann auch, geht quasi auf das erste Stück Wiese drauf, macht Pipi, macht Kaka und dreht um und geht wieder Richtung Haustier zurück. Also das muss man ihm nicht erklären, das verstehen die intuitiv. Und dann heißt es immer, ja, dann macht man so die lange Runde, wo der Hund mal ein bisschen spazieren geht, dass er sich auch mal bewegt und dass er auch mal irgendwie was schnüffeln kann und so, mal hier so seine Newsflash aus der Umgebung kriegt. Das macht man dann in den frühen Morgen oder in den Abendstunden. Aber ich meine, das konntest du ja auch vergessen. Also wenn die frühen Morgenstunden 26, 28 Grad haben, dann ist der Hund mit dieser Fellmenge halt auch fertig. Da hat der auch keine Lust drauf. Und die Abendstunden sind ja noch schlimmer. Also ich meine, das waren ja weit über 30 Grad bis um 0 Uhr oder so. Insofern, ja, die Morgenstunden habe ich immer noch versucht, dann mit ihr noch ein Stück durch den Wald zu laufen, aber die war auch durch, selbst nach einer kleinen Runde. Und tagsüber, das konntest du vergessen, du kannst ja nichts mehr mit dem Hund machen. Also wir haben dann, sind mir dann auch immer ganz viele so Hunde Videos in Insta reingespült worden, wie kühlt man einen Hund ab? Und da sind natürlich immer ganz viele Videos bei, die dir erklären, wie du das in so einem absoluten Notfall, wenn du deinen Hund quasi dem Hitzetod nahe siehst, wie du das dann machst und so. Die Situation haben wir zum Glück nicht gehabt, weil wir den halt gar nicht erst raus mitgenommen haben. Aber so, wie kann man einen Hund sonst abkühlen? Das sind so lustige Übungen, die man mit dem Hund machen soll, wo man dem Hund beibringen soll, freiwillig den Kopf in einen Eimer Wasser zu stecken. Und das ist eigentlich ganz lustig. Und da unser Hund sehr fressbegierig ist, also ich habe mir von unserer Hundetrainerin sagen lassen, dass es auch Hunde gibt, die gar nicht so geil auf diese Leckerlis sind. Ich dachte, das sind alle Hunde, aber offensichtlich ist es nicht so. Es gibt auch Hunde, denen Essen so ein bisschen egal ist, wenn sie satt sind. Das ist unser Hund nicht. Unser Hund würde sich bis zum Platzen tot fressen. Und insofern ist der mit Essen zu jeder Schandtat zu motivieren. Und dann haben wir halt mit ihr so Übungen gemacht, zu üben, den Kopf in Wasser zu stecken, indem man halt mit flachem Wasser anfängt und da Leckerlis reinwirft und den Hund motiviert, die da rauszuholen. Und dann, wenn er das macht und verstanden hat, dass man irgendwie, wie man das macht, mit Nase ins Wasser, ohne zu atmen, dann kann man die Wassertiefe nach und nach steigern, indem man es halt am Anfang mit einer flachen Schüssel und dann macht man immer mehr Wasser in die Schüssel und irgendwann switcht man auf einen Eimer und macht das Wasser halt immer tiefer, aber die Übung ist immer die gleiche. Du schmeißt das Leckerli rein, du musst irgendeine Sorte Leckerli haben, die untergeht und dann taucht der Hund den Kopf ein und holt es da raus. Und
am Schluss der 500 Liter Eimer zum komplett Eistonne.
Ja, so ungefähr. Nee, also wir sind jetzt schon so bei einer Wassertiefe, wo auch die Augen mit ins Wasser gehen.
Und krass.
Und ja, dann steckt sie den Kopf da rein und legt da irgendwie auf dem Boden rum, bis sie das Ding hat und dann kommt sie wieder raus. und das ist halt so Instant-Abkühlung, weil ich meine, Hunde kühlen halt über die Zunge. Das Hecheln ist ja die Hauptkühlfunktion und die wird halt schwierig, wenn das so richtig, richtig heiß wird. Wenn dann noch Luftfeuchtigkeit dazukommt, wird es halt noch übler. Und insofern ist das natürlich dann genau das Richtige, wenn der Hund seinen gesamten Kopf, seine gesamte Zunge, seinen gesamten Mund und alles in das kalte, oder muss ja nicht eisekalt sein, das ist halt so normales Leitungswasser, jetzt auch nicht auf die ganz kälteste Stufe gedreht, aber halt so angenehm kühles Wasser, da den ganzen Kopf reinsteckt, dann kühlt es natürlich auch danach noch, weil das Fell natürlich dann total nass ist, aber eben vor allem, weil der Mund mit der ganzen Zunge und allem da im Wasser drin ist. Mhm. Und dann hast du natürlich gemerkt, wie die Lebensgeister zurückkommen bei dem Hund, wenn er dann mal so, während dann der Kopf nass ist und man natürlich auch sonst so noch ein bisschen was ans Fell hier und da und auf die Pfoten kriegt, weil das natürlich alles platscht und kleckert und so. Hast du eine Riesensauerei hier im Wohnzimmer, weil natürlich draußen heiß, wir konnten das nicht draußen machen bei 38 Grad, wir haben das dann hier im Wohnzimmer gemacht. Musst du auch mal ein bisschen wischen danach. Aber gut, der Hund hatte Spaß und wir auch. Und aber ansonsten die Hitze. Also meine Stromrechnung, ich habe ja diesen Tarif, wo ich quasi minütlich meinen Stromverbrauch und auch meine Rechnung immer sehe und dann auch sehe, wie die Monatsrechnung steigt. Und im Moment, man würde ja dann so denken, die Klimaanlage, naja, da kommt ja dann Strom vom Balkonkraftwerk. Aber erstens kommt da nicht genug für zwei Klimaanlagen, weil ich habe mittlerweile ja zwei von diesen Dingern. Und die sind dann irgendwann in der ganz üblen Periode, diese letzten 3-4 Tage, sind die halt faktisch durchgelaufen. Ja, die sind dauerhaft am Rennen gewesen. Und dann heizt eine von denen schon so 13, 14 Kilowattstunden am Tag durch. Das heißt, zusammen ist es halt weit jenseits von dem, was mein Balkonkraftwerk erzeugt. Mhm. Und das Balkonkraftwerk federt es sicher ab tagsüber, wenn da voll die Sonne draufsteht, dann ist vielleicht eine Klimaanlage damit covered, aber die andere halt nicht. Insofern an so etwas entspannter heißen Tagen, so was weiß ich, 31, 32 Grad, wie gesagt, ich wohne in der Dachgeschosswohnung, da ist das noch drin, da lässt du eine laufen und dann machst du es ja abends aus, wenn die Sonne weg ist, dann ist es auch wieder gut, aber bei so vielen Tagen nacheinander so massiv, das heizt sich hier so auf, sobald du die ausschaltest, schießt die Temperatur halt einfach rauf und du musst sie faktisch nachts durchlaufen lassen, um überhaupt eine Chance zu haben, damit das ist, dass du morgens das Gefühl hast, der Raum hat ein bisschen über die Nacht ein bisschen abgekühlt. Das würde ohne die Klimaanlage ja auch nicht mehr richtig funktionieren. Und normalerweise sind meine Monate, also der Mai beispielsweise, hatte ich eine Stromrechnung von 82 Euro. Im April hatte ich eine von 75 Euro. Im März auch so irgendwie so um die 80. Und dazu im Vergleich der Juni 150. Also, Man sieht es auch, die einzelnen Tage sind alle so um die 4 Euro bis zum, was ist das hier, 16., 17. Mhm. Und dann schießt es so langsam rauf und dann hatte ich zwischendurch Tage, die haben einfach 13 Euro Strom gekostet. Und das sind dann auch mehrere hintereinander und dann geht es wieder runter. Das haut schon rein, aber Dadurch war es vergleichsweise angenehm hier. Also ich konnte hier arbeiten, Homeoffice, ohne, ja, ich hatte meistens in den Räumen, wo die Klimaanlage läuft, wir haben dann immer die Türen offen und noch Ventilatoren laufen, um die anderen Räume so ein bisschen mit profitieren zu lassen, weil eine Klimaanlage eigentlich ein Raum, sage ich mal, aber da sind ja noch mehr Räume, die Kinder haben auch noch ein Kinderzimmer, wo sie irgendwie gerne noch spielen wollen, so, da haben wir immer Türen offen, Ventilator an, um zu gucken, ob wir das irgendwie so verteilt kriegen, dann werden im Schnitt die Räume, wo die Klimaanlage ist, auch wieder wärmer, weil du die kalte Luft ja die ganze Zeit wegpustest und dafür wahrscheinlich im Austausch oben über die Tür wieder warme Luft reinholst, aber es ist dann so, irgendwie profitieren die anderen Räume dann schon ein bisschen, das heißt, in den Räumen, wo keine Klimaanlage war, waren es so 27, 28 Grad und da, wo die Klimaanlage lief, so meistens 25, in den, da drunter hast du es nicht gekriegt. Also Schlafzimmer, wenn du die Tür dann zugemacht hast, nachts, da geht's dann schon mal, kriegst es auch auf 22 runter, aber sobald du die Tür aufmachst, den Ventilator einschaltest, schießt es auch wieder auf 24, 25 hoch.
Ja, aber 25 ist auch völlig in Ordnung.
Ja, das ist also völlig in Ordnung, das kaufst du dir halt mit diesem Einsatz von Strom. Ja, aber
ich hab,
das ist dann erträglich. Wie ist das bei euch? Wie warm ist es bei euch in der Bude gewesen?
Wärmer.
Ja.
Also an den ganz schlimmen Tagen, ich glaube am schlimmsten Tag waren es in der Bude dann doch 30 Grad. Aber kommt einem halt dann doch kühl vor, wenn man mal kurz draußen war. Gell?
Also genau, du kommst von draußen rein und denkst so, oh, ist so angenehm.
Schön kühl hier.
Das ging uns doch auch im Chorhaus so. Wir sind da reingegangen in den Raum und so, ach ja, ist ja ganz nett. Und dann sitzt du da eine Viertelstunde, sitzt, da bewegt sich nicht und der läuft so der langsam der Schweiß über die Arme, über den Arm oder so.
Ja.
Also.
Ja, wenn man bei uns dann in den Keller geht, dann merkt man und wieder hochkommt, dann merkt man, dass es im Haus dann doch warm ist. Weil im Keller ist es sehr schön kühl. Aber insgesamt war es schon erträglich. Also
ihr schlaft halt draußen unterm Dach, ne? Also da ist wahrscheinlich nochmal anders als unten, oder?
Ja, wir schlafen nach Osten und da ist es ist die Sonne halt rum dann und wenn man abends aufmacht, kommt es direkt relativ kühl rein. Also wir haben halt immer erst um 10 aufgemacht, klar, aber kam dann halt mit etwas unter 30 Grad, hab immer geguckt, so, okay, jetzt sind es 29 Grad oder jetzt sind es 28 Grad, jetzt machen wir auf, auch einfach um ein bisschen Durchzug zu kriegen. Schlimmer ist bei den Kindern drüben, weil die halt auf der Westseite schlafen, wo ja dunkles Holz außen auf dem Haus war.
Die Abendsonne drauf fackelt, oder die Nachmittagssonne.
Genau, und was dann halt einfach noch weiter wärmt, das ist halt wie so ein Wärmespeicher. Dieses dunkle Holz ist allerdings seit letzter Woche runter, weil wir eine neue Fassade kriegen. Also momentan scheint die Sonne direkt auf die Steinwolle. Ja, aber die Kinder haben wir jetzt auch ins Erdgeschoss verfrachtet, also sie schlafen im Erdgeschoss im Gästezimmer und da ist okay.
Ja,
genau. Da muss man halt ignorieren, dass über die abgehängte Decke über einem manchmal die Maus raschelt. Ja. Von links nach rechts und wieder zurückläuft. Ja. Hört man es trappeln. Aber insgesamt, solange man im Haus ist, ist okay. Aber draußen ist halt lebensfeindlich. Also es ist halt...
Absolut, das ist fürchterlich.
40 Grad ist halt nicht warm oder nicht heiß. Wir hatten früher auch schon heiße Sommer. Das ist halt fucking lebensfeindliche Temperatur. Also das ist, da kann man gar nichts mehr machen draußen. Und ich find's auch spaßig, wie jetzt man immer weniger... Also mir geht's jedenfalls so, dass man immer weniger hört, dass Leute so argumentieren, ja, so früher war es auch heiß. Sondern die Leute sind einfach so angestrengt von dieser Hitze, dass sie merken, okay, es ist jetzt ernst. Also es ist halt, das ist nicht einfach nur ein heißer Sommer, sondern, ich meine, wir haben ja nicht mal richtig Sommer, wir haben ja Juni. Und dass die Leute langsam doch verstehen, ich glaube immer noch, dass sie nicht die richtigen Schlüsse daraus ziehen, aber immer noch verstehen so, okay, das ist ein Trend. Also, ja. Diese Hitze ist gekommen, um zu bleiben.
Ja, das ist Aber die, wie bei allem, sie werden das wieder vergessen. Das ist das Problem, ne? Die Hitzewelle geht zu Ende irgendwie in ein paar Wochen und dann sind Bundestagswahlen sind immer im Herbst. Naja, wobei manchmal sind im September ist schon auch noch heiß manchmal. Und dann weiß man wieder nichts mehr davon. Deutschland. Das
betrifft ja alle Länder im Endeffekt.
Yeah. Ja.
Übrigens haustiermäßig, ja, meine Haustiere. Dachte ich bisher, dass denen das nichts ausmacht, die Hitze, jedenfalls nicht so anfällig wie dein Haustier, stellt sich raus, sie sind noch anfälliger als dein Haustier, weil sie halt auch nicht drin in der gekühlten Wohnung liegen, sondern den ganzen Tag draußen sind. Aber nee, wir haben gestern eins unserer Hühner verloren.
Ja. Welches?
Das eins der jungen Hühner.
Krass.
Was abends nicht mehr da war und wir haben es sehr gesucht in der Nacht noch, haben es nicht gefunden und morgens habe ich es dann, ja gestern Morgen, lag es tot unterm Busch und hatte aber keine Verletzungen oder irgendwas, also es, ja, ich gehe sehr davon aus, dass es einfach einen Hitzschlag hatte. Ich wüsste nicht, was es sonst sein sollte, es war vorher ganz fidel gewesen, aber ja, auch den Tieren macht das schon was aus.
Also ja, klar.
Ich meine, und meine Hühner haben ja einen Haufen Schatten und haben immer Wasser da und also das ist ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Tiere da draußen da dran sterben. Bestimmt einige, weil die halt auch nicht für diese Temperaturen gemacht sind. Also ich meine, wer ist für 40 Grad gemacht? Das
Kamele.
Ja, niemand, der bei uns in diesen Breiten hier lebt.
Ja, die Kamele im Zoo, denen geht's jetzt wahrscheinlich ganz gut. So, oh, endlich mal schön warm hier. Frieren wir nicht so. Okay, ja, wahrscheinlich gut, haben die sich dann auch in den letzten 3 Jahren irgendwie ein Fell angezogen.
Und aber sagt jetzt man da. Nicht, dass in der Wüste nachts so krass kalt werden kann?
Ja, stimmt.
Ich kann mir das immer nicht vorstellen, dass das wirklich so ist. Ich war da noch nie. Aber das hört man immer irgendwie, dass es tagsüber da irgendwie 45 Grad hat und dann nachts irgendwie, keine Ahnung, friert 12, man da ohne Pulli. Und das ist ja hier halt nicht so. Hier hast du dann halt, also wie gesagt, ich bin ja jetzt auch jede Nacht teilweise mit dem Hund um 2 Uhr nachts draußen gewesen, damit es dann da erträglich ist, weil es dann da nur 28 Grad hatte. Und die beste Temperatur ist dann morgens um 4.30 Uhr oder so. Da hat es dann 25,5. Das war dann so der Sweet Spot, also hier in Frankfurt, hier wo ich bin, auch wenn ich meine Smart Home Temperaturkurven, die ich ja aufgezeichnet habe, von dem Außenthermometer auch. Wenn ich da drauf gucke, dann sehe ich das halt, dass der, wo der kühlste Punkt des Tages liegt, da halt so unmittelbar vor Sonnenaufgang, der ist ja auch normal. Aber das sind dann halt so 25 Komma Werte. Und darunter geht's nicht. Und, insofern weiß ich nicht, ob das Kamel das nicht auch braucht, dass danach 12
Grad sind, sein, ja.
Um irgendwie wieder klarzukommen.
Ja.
Ist denkbar, ja.
Ja, aber das ist ja auch diese Belastung von den einen Morgen hat mir meine Apple Watch gesagt, dass mein Puls in der Nacht erhöht gewesen sei. Und dann denkst du dir auch so, ja, well, no shit, Sherlock. Was? Da komme ich auch alleine drauf.
Das ist anstrengend. Ich finde es ja schon anstrengend, wenn es irgendwie nachts nicht unter 20 geht. Das ist ja schon eigentlich eine tropische Nacht. Aber das unter 20, das hat man halt jetzt schon seit, weiß ich nicht wann.
Das ist schon lange her.
Nicht mehr.
Werden wir heute Nacht haben, laut Vorhersage zumindest hier bei mir.
Wirklich?
Ja, also bei mir soll es hier heute morgens 18 Grad werden.
Aber bei mir 19, tatsächlich.
Wir hatten 20,9 heute Nacht. Und das letzte Mal, dass wir so eine Temperatur hatten, ist also da. 19 Grad am 18. Juni.
Okay, das ist schon 2 Wochen her. Das ist krass.
Ja, nee, bei uns war es auch muggelig. Wir haben einen Keller, der ja ganz gut ausgebaut ist, wo dann zumindest meine Frau und die Kinder gepennt haben. Mhm. Und
du hast oben gepennt?
Ja, ich habe oben geschlafen. Ich gehe dann immer abends seit, ich glaube, 10 Tagen jetzt ist bei uns der Pool wieder intakt oder 2 Wochen. Also kurz bevor es so richtig heiß geworden ist, ist der so fertig geworden, dass man zumindest wieder rein kann. Diese Umrandungssteine und so ein paar Sachen fehlten noch. Ich gehe dann halt abends immer in den Pool, ab da auch alle Heizmöglichkeiten, also er hat ja diese Heizspirale auf dem Dach, die habe ich ausgeschaltet, das heißt, er hat sich nur normal erwärmt, ist jetzt trotzdem bei 28 Grad gewesen oder sowas. Aber weiß ich nicht, dann guckst du halt Fußball abends oder irgendwas und sitzt dich da eine halbe, dreiviertel Stunde im Pool, bis dir wirklich, also bis du richtig merkst, so die Kühlung ist angekommen. Also nicht wie unter einer Dusche, so, oh, meine Haut ist kalt, sondern mir ist jetzt wirklich kalt. Also ich bin richtig runtergekühlt, so lange saß ich dann immer da drin und dann direkt ins Bett gegangen und dann macht einem das auch nicht so viel aus, wenn da halt, weiß nicht, im Schlafzimmer da noch 29 oder 30 Grad sind. Und aber irgendwie, ich bin schon zwei, dreimal nachts aufgewacht, schweißgebadet, weil es halt einfach zu warm war und bin dann eine Nacht bin ich um 3, glaube ich, nochmal schnell raus, hab mich nochmal kurz in den Pool reingesetzt, um wieder abzukühlen. Das geht nicht anders.
Was war das für eine Stimmung, wenn man um 3 Uhr nachts im Pool sitzt, ganz alleine im Garten und nur so die Grillen zirpen hört oder so?
Wie um 11 auch.
Okay.
Also ist dunkel und ja, von den Nachbarn ist auch keiner da und ja, man sitzt da halt. Ich finde es halt eigentlich voll schön, abends da drin zu sitzen. Haben wir das nicht beim Papa Kinds Helden letztes Jahr gemacht oder? Ist wieder abends nochmal rein oder? Nee, haben wir nicht gemacht.
Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten es nur vor.
So dieses, du sitzt dann da ganz entspannt drin, es ist sehr ruhig, du siehst das eine oder andere Flugzeug über dich noch hinwegfliegen in großer Höhe oder mal einen Satelliten. Manche Abende, je nachdem wie viel Licht noch da ist sozusagen von ja Flughafen oder Mond oder was auch immer, siehst du die Fledermäuse ums Haus jagen und so. Ist cool. Also ich genieße das sehr abends. Und je nachdem, wie lange wir jetzt hier noch aufnehmen, vielleicht sitze ich heute Abend noch mal kurz drin.
Ja, sehr gut.
Das ist schon das ist großer Luxus. Es ist wirklich, ich hätte vorher nie gesagt so, oh ja, wir müssen uns unbedingt einen Pool im Garten bauen. Warum sollte ich einen Pool haben? Also, ein bisschen übertrieben. Und wenn der jetzt kaputt gehen würde, ich würde sofort wieder einen hinmachen. Das ist, also, das ist einfach so geil.
Und, naja, die Relevanz wird jetzt mit dem Klimawandel natürlich immer größer und ja, früher hat man immer gelästert so, hey, das kannst du in Deutschland locker 3 bis 6 Tage im Jahr verwenden, aber das, aus diesen 3 bis 6 Tagen werden halt jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 6 Wochen.
Ja, ja, und mit dieser lustigen Heizung auf dem Dach, also mein Plan ist es schon, das maximal auszudehnen. So,
ja, klar.
Mal gucken, wie lang. Und die Mädels sind eher hart im Nehmen. Also, als der Pool neu gefüllt wurde, 17 Grad. Papa, heute gehen wir rein, oder? Alles klar, gehen wir rein. 17 Grad, wir waren drin. Also das dann halt schön. Nur 10 Minuten oder so, aber dann fangen die auch an zu zittern. Aber wenn man nochmal reinhüpfen kann, auf jeden Fall. Ja, bei unseren Haustieren war es lustigerweise so, die haben sich tagsüber in den Keller verkrochen, da irgendwie in so eine Ecke, wo es dann, weiß ich nicht, ja, anfangs noch 22 Grad hat, jetzt sind es auch hier im Keller 24, 25 Grad. Und dann abends, als es dann quasi sich langsam es hat sich ja nicht wirklich abgekühlt, sind sie ins Wohnzimmer gekommen und haben sich so richtig auf den warmen Fußboden gelegt und sich endlich mal ein bisschen wärmen lassen. Die beiden Katzen, das ist wirklich so lustig. Langsam so, ach, ein warmer Fußboden. Könnt ihr nicht im Winter auch so einen warmen Fußboden haben? Das ist echt.
Ja. Mein Hund hat den Tiefkühler entdeckt. Irgendwie, meine Frau hat irgendwas gesucht im Tiefkühler, hat die Tür aufgemacht und hat da so eine Schublade nach der anderen aufgezogen, um irgendwas zu finden in den Schubladen. Und der Hund hat es mitgekriegt und war einfach neugierig, was ist das für ein Geräusch, was macht die da, ist da hingelaufen. Und hat dann quasi, hast du richtig gesehen, so in den Augen, dieses so, oh, hier, kann ich hier wohnen?
So, kann ich in den Raum bitte rein?
Mit dem Rücken an die Schubladen dran, meine Frau dann so, kannst du mal weggehen, du sitzt im Weg. Und der Hund drückt so den Rücken an die Schubladen dran, so in der offenen Tiefkühlertür. So, hier bleibe ich, lass diese Tür offen, hier ich sitze jetzt hier und hier gehe ich jetzt nicht mehr weg. Ja. War sofort Fan von diesem Schrank.
Ja, das können wir vorstellen. Ja, aber unser Keller ist mittlerweile auch hier bei 25 Grad. Das ist
krass, wenn das dann selbst da unten wird es ja immer so sich angenehm angefühlt hat, wenn man bei euch in den Keller gegangen ist im Sommer.
Ja.
Wenn selbst der dann irgendwie so durchgeheizt ist, das ist echt heftig.
Ja, das ist schon krass.
Einen lustigen Effekt hat es noch gehabt, die Kombination aus krasser Hitze plus ich gehe jetzt spät nachts hier mit dem Hund in der Gegend rum.
Hast du die Gang vom Spielplatz besser kennengelernt?
Nee, tatsächlich.
Oder verjagt als Judge Bob?
Da geht der Hund ja nicht mehr hin, weil es ist zu weit nachts, also da will sie, da hat sie keine Lust mehr. Die geht auch nachts nur 5 Meter vor die Tür. Die morgens um 5 Runde oder so, das ist so die einzige, wo wir noch länger jetzt gehen bei der Hitze. Und da ist die Spielplatzgang schon wieder weg, weil da ist die Sonne ja schon wieder aufgegangen. Da ist ja dann wieder Licht, da kann man sich nicht mehr sehen lassen. Und wahrscheinlich auch, was auch immer die da machen, ist dann zu Ende zu dem Zeitpunkt. Nee, aber es ist ein anderer Effekt. Normalerweise, ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus, das ist hier auch so, nicht nur dieses eine, sondern das so L-förmiges Gebäude. Und das heißt, wenn ich im Innenhof rausgehe, also auf der Innenseite von diesem L, dann habe ich da relativ viele Fenster, wenn ich rauskomme, die mich so angucken. Und normalerweise sind die nachts halt alle zu und die Rollläden sind unten und die Menschen sind in ihren Wohnungen und schlafen. Jetzt ist das natürlich anders. Jetzt sind die Rollläden alle offen, außer vielleicht im Erdgeschoss. Und die haben die dann auf so diese geschlitzte Einstellung und vielleicht unten noch einen etwas größeren Schlitz. Und dahinter sind vermutlich alle Fenster offen und auch in den oberen Etagen sind sowieso die Rollläden oben und die Fenster stehen sperrangelweit offen, damit die Leute irgendwie die Kühle reinlassen. Das heißt aber auch, dass wenn du denn da so in völliger Ruhe um 2.40 Uhr im Innenhof stehst, hörst du die Schlafgeräusche eines gesamten Wohngebäudes, was sehr verstörend ist, weil du stehst da so mit deinem Hund und dann hörst du, irgendeiner schnarcht wirklich bestialisch und irgendeiner hat so ein lustiges, wie heißen diese Geräte gegen Schlafapnoe? Weiß nicht, wie diese Maschinen heißen. Aber so, du hörst so ein Beatmungsgerät ist das falsche Wort, aber die machen doch so ein Geräusch irgendwie. Das so, läuft irgendwie wie so eine kleine.
Keine Ahnung, habe ich ja nie gehört.
Ich kann das nicht beschreiben, aber so ein Geräusch, wo ich zumindest in meiner Fantasie dieses Geräusch, was ich da gehört habe, ordne ich so einem Gerät zu. Ich habe natürlich nicht gesehen, was es ist, aber so hat sich das für mich erklärt. Und ein Typ hat wirklich der sägt Bäume danach. Das ist faszinierend. Weil ich jetzt so mehrere Abende hintereinander dachte, ja, da ist er wieder. Ich habe keine genaue Ahnung, wo, welches Fenster, also welcher meiner Nachbarn es ist. Insofern ist das alles anonym, was vielleicht auch okay so ist, dass es so bleibt. Ich muss nicht wissen, wer wie klingt nachts. Aber das Gesamtkonzert, was man da im Innenhof hört, ist schon sehr lustig. Weil es ist halt total ruhig. Und dann hörst du sowas halt, auch wenn es eigentlich 20 Meter von dir weg ist oder 15. Die Fenster stehen alle offen, die Geräusche sind da. Mhm. Der Hund war am Anfang auch ganz verwirrt. Es ist das erste Mal, hat einer so ein Geräusch irgendwie gemacht, so, und der Hund dreht sich so um. So, was war das? Wo kam das her?
Was bist du denn für einer?
Das ist sehr lustig. Ja, vielleicht war das erste Mal, dass sie menschliches Schnarchen hört. Ich meine, dieser Hund ist jung, der hat ja noch nicht alles mitbekommen, was es so für Geräusche gibt auf der Welt. Ist alles neu für sie. Tja.
Ja, so war es mit der Hitze.
Ja, was mit der Hitze, ja. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich jetzt nach Norden entschwinde. Wir haben jetzt parallel zu der Hitzewelle so ein bisschen geguckt, wie es an unserem Urlaubsort parallel gewesen ist. Und da waren teilweise 17 Grad und Regen. Und da denkst du schon, ich würde auch tauschen. Ich nehme auch 17 Grad und Regen. Also
auf jeden Fall.
Ja.
Ja, wie sieht's aus? Mir macht das gar keinen Spaß, diese Hitze.
Ja, überhaupt nicht, ne. Was haben wir noch?
Wir haben eine neue alte Kapitelmarke. Seid ihr bereit?
Ich bin bereit.
Okay, dann los. Ist
er hat den Jingle gefunden.
Gott, ist das cheesy.
Ja, fantastisch. Ja, lang nicht mehr.
Ja, du hast lang nicht mehr.
Du hast erzählt, dass du wieder hier.
Was passiert?
Ja, wir hätten zwischendrin ein anderes Jingle machen müssen. Christoph speckt auf.
Den hätten wir zu oft spielen müssen.
Ich bin jetzt fertig aufgespeckt, jetzt specke ich wieder ab. Ja, ich habe einfach festgestellt, ich meine, klar, bei neulich beim Reitwochenende war das ja schon haarscharf. Da durfte ich ja nur gerade so Reitstunden nehmen, weil ich gerade so noch 85 Kilo habe. Ich glaube, sie hat auch ein Auge zugedrückt. Ich glaube, ja, ich hatte ein bisschen mehr. Und ich bin einfach zu fett. Geht so nicht weiter. Also ich bin 1,73 und wiege 85 Kilo, rechnet selbst aus. Ich fühle mich einfach nicht gut. Und ich habe jetzt bei TikTok ist mir mehrfach ein so ein Ernährungsberater reingespült worden. Ich weiß nicht, ob euch da auch solche Leute reingespült worden oder ob TikTok weiß irgendwas über mich, ich weiß es nicht. Was der so sagt, fand ich so recht vernünftig. Oft hört man da fürchterlichen Unsinn. Und nachdem ich es ein paar Mal gehört hatte und ein paar Mal mir angeschaut hatte, und der predigt im Endeffekt, ja, genug Eiweiß zu sich nehmen, überhaupt genug essen, Nährstoffdichte, bla bla bla, gucken, dass man satt ist. Also eben nicht hungern, sondern immer satt sein, aber eben mit dem richtigen Satt sein. Hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann nach einer Woche war ich dann weich und habe gedacht so, okay, also jetzt probiere ich das doch auch nochmal. Und habe die Yasio-App wieder runtergeladen und zähle jetzt wieder Kalorien, aber eben auch gucke, was ich esse. Und bisher klappt es tatsächlich ganz gut. Ich bin jetzt seit einer guten Woche, ich glaube so 10 Tagen etwa, mache ich's und war einmal über meinem Tageslimit. Da waren wir eingeladen und es wurde halt gegrillt und so. Und ja gut, dann eskaliere ich halt. Und
die älteren Hörer dieser Kategorie erinnern sich an das Wort Cheat Day.
Ja, der sagt zum Beispiel, Cheat Day soll man nicht machen. Keine gute Idee. Weil man dann eben eskaliert, sondern man kann ruhig immer drüber sein, aber eben nicht so, wenn man drüber ist, denken so, ja, jetzt ist eh alles scheißegal. Und dann eben sein gesamtes Wochendefizit verfressen an einem Tag. Das wirft dann eben zurück. Und war auch nicht so. Also ich habe über die Woche habe ich ein echtes Defizit gehabt. Und ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich bis Mitte August 8 Kilo abgenommen haben will. Also ich will 75 erreichen. Ich bin gespannt, ob das realistisch ist. Bisher fällt es mir nicht wahnsinnig schwer, weil ich habe ein Defizit von ungefähr, ich glaube, 300 Kilokalorien am Tag. Ich kann immer noch 1700 essen, wenn ich mich nicht bewege. Und da ich mich ja schon auch bewege, ich habe sogar ein bisschen für den Triathlon trainiert, darf ich in der Regel 2000 Kilokalorien essen. Da haben es Männer einfach ziemlich leicht, was das angeht, weil ich habe schon mit verschiedenen Frauen gesprochen, die auch mit so einer Kalorienzähl-App versucht haben abzunehmen, auch mit der gleichen. Und bei Frauen ist es halt häufig so, dass die irgendwie 1200 essen dürfen. Und 1200 ist wirklich garstig wenig. Also das ist so. Also esse ich halt beim Abendessen. Also was unsere Hauptmahlzeit ist. Und wenn man dann halt gar nichts mehr essen darf den ganzen Tag, das ist schon wirklich garstig. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, ob mir Magerquark irgendwann zum Hals raushängt. Bisher mag ich es ganz gern. Magerquark mit Banane. Ich weiß, Banane ist eigentlich nicht so gut, aber es muss halt unterm Strich passen. Und es passt. Also ich bin gespannt. Ich werde weiter berichten. Ich meine, ich habe jetzt natürlich schon abgenommen, klar, aber das am Anfang zählt nicht so richtig, weil man am Anfang eben so entwässert und das ist ja, da geht's noch nicht so richtig ans Fett. Also insgesamt habe ich, glaube ich, in den 10 Tagen 4000 Kilokalorien eingespart. Was schon ganz gut ist, weil man ungefähr rechnen kann, dass man pro 7000 Kilokalorien Einsparung 1 Kilo abnimmt. Also 1 Kilo Fett abbaut auch.
Okay.
Das heißt, so roundabout ein halbes Kilo habe ich jetzt realistisch abgenommen. Auf der Waage sind es mehr. Auf der Waage bin ich, glaube ich, bei 81 oder so. Das sind schon 2 Kilo. Aber wie gesagt, das ist Quatsch.
Okay.
Wow. Ja. Schauen wir mal.
Und du hinführt. Möchtest jetzt hier wieder jede Woche oder wirst jede Woche hier kurz drüber berichten?
Ja, genau. Ich kann nur noch sagen, wie dieser Abnehmcoach heißt. Aha. Ist ein Österreicher und er heißt Hendrik. Ich weiß nicht genau, wie er. Keine Ahnung. Vielleicht verlinke ich's.
Vielleicht, wenn ich es hinkriege vielleicht. Und dran denke.
Der macht immer so, das finde ich ganz cool, der macht immer so Videos, wo er so Nahrungsmittel, meistens aus irgendeinem Genre, also zum Beispiel irgendwie, ich bin im Restaurant und dann rankt er verschiedene Nahrungsmittel. Also irgendwie 1 von 10, also besonders schlecht, ist dieses Nahrungsmittel. 2 von 10 ist das. Besser ist das. Und so eben, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, was so nicht nur was total gut ist und was total schlecht ist, sondern auch so die Schattierung dazwischen. Ja? Mhm. Also bei 5 von 10 sagt er so, ja, kann man mal essen, so wenn es einem schmeckt. Man muss halt gucken, dass es insgesamt passt. Ja, muss man halt an anderer Stelle einsparen. Aber ist jetzt nicht so, genauso wie mit der Banane. Gell? Das ist kein No-Go. Das ist, die Leute tun immer so. Nur weil halt anderes Obst niederkalorischer ist, heißt es nicht, dass Banane essen schlecht ist, wenn man abnimmt. Das ist halt Quatsch. Sondern es ist halt so medium. Und das finde ich ganz gut. So dieses, so nicht super streng, nicht schwarz und weiß, sondern es ist halt ganz vieles sehr grau. Und das macht er ziemlich gut.
Na cool.
Okay.
Hättest du vielleicht jetzt im Hinblick auf den Triathlon 8 Wochen früher anfangen sollen?
Vielleicht, ja. Ja, mein Sohn sagt immer, also wie lange ist es noch bis zum Triathlon? Meinst du, dass du bis dahin noch genug abnehmen kannst? Das ist nicht wegen Triathlon. Ich bin einfach zu fett. Es ist einfach, ich fühle mich einfach nicht wohl. Und dass ich mir dieses Datum mit dem Urlaub gesetzt habe, das war auch im Endeffekt, musste mir halt irgendein Datum setzen. Ja, und ich dachte mir halt so, ja, okay, dass ich dann im Urlaub wahrscheinlich vielleicht nicht so Lust habe, Kalorien zu zählen, ja, mag sein. Deswegen setze ich mir das Ziel mal davor.
Ja.
Ich werde natürlich auch versuchen, dort natürlich nicht sofort Jojo-mäßig wieder hochzuschießen, das ist ja klar. Das ist ja eigentlich überhaupt, von einer guten Diät ist das ja eigentlich das Grundprinzip, dass man die Verhaltensweisen ändert und nicht, dass man hauruck 10 Kilo abnimmt. Das ist ja, das bringt ja nichts.
Ja.
Aber hast du damals erklärt, warum du aufgehört hast oder was ist da passiert? War es einfach irgendwie so, hat es sich totgelaufen oder keinen Bock mehr gehabt oder?
Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht mehr. Das hat sich irgendwie totgelaufen, ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
Hängt ja schon an diesen Kalorienzählen, ne? Das ist ja schon so, also du sagtest, glaube ich, damals mal irgendwann, dass so,
das schon Arbeit, gell?
Das Konzept sei quasi, das so zu verinnerlichen, dass du irgendwann diese App auch nicht mehr brauchst. Aber das schien ja nicht so 100% funktioniert zu haben, wenn man dann.
Nee, ich habe halt auch einfach nicht genug Disziplin, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, klar, das ist ja schlussendlich immer.
Genau. Also. Und ja, aber es ist, ich merke halt, also ich merke halt jetzt wieder sehr schnell so, welche Fehler ich in letzter Zeit so krass gemacht habe. So morgens Nutella-Brot ist halt einfach keine gute Idee. Also das ist halt echt eine schlechte Idee. Aber habe ich halt die letzte Zeit, habe ich das halt häufig gemacht. Also selbst so in der Woche, was ich früher nicht gemacht habe. Früher habe ich so süße Aufstriche und sowas oder überhaupt Brot zu essen. Am Wochenende. Jetzt häufig so, die letzten Monate habe ich so morgens so, wenn die Kinder aus dem Haus kommen, oh ja, komm, jetzt setz ich mir erstmal hin und ess mal Nutella-Brot. Und das ist halt überhaupt keine gute Idee.
Dann lieber Bananenquark.
Genau, dann lieber ein Pfund Bananenquark, da bist du satt für eine Zeit lang.
Oh ja.
Bananen-Nutella-Crab.
Oh. Ja, genau. Genau sowas. Ja, es wird dir halt dann auch bewusst, wie viel Kalorien Brötchen und sowas haben, gell? Das ist halt wirklich garstig. Und so, wenn ich dann mit den Kindern zu Mittag esse und dann eben irgendwie 2,5 Brötchen esse oder irgendwie 2 Brötchen und dann noch eine halbe Laugenbrezel oder so, da darfst du nicht mehr viel essen den Rest des Tages, gell? Also, und wenn du das halt nicht weißt.
Ist dann auch fast dann, egal, was du drauf machst auf die Dinger, ja?
Genau.
Ja. Oder machst es halt mit Nutella noch viel schlimmer, ja?
Dünne Schicht Nutella.
Genau, aber mit Butter drunter natürlich.
Auf jeden.
Ja, auch Thema Butter. Butter ist, wenn man abnehmen will, keine gute Idee. Hat einfach zu viel Energie. Ja. Ja, weiß nicht, woran das damals gescheitert ist. Ich hatte einfach irgendwann keine Lust mehr. Keine Ahnung.
Ja. Mal gucken, ich weiß nicht, haben wir es in der Sendung besprochen? Das könnte man ja nochmal nachhören.
Warum wir aufgehört haben?
Ja.
Müsste man mal den Jan fragen, der hat es wahrscheinlich noch parat.
Ich meine, wenn man so an die Gamification von Duolingo zurückdenkt, die hat sich ja bei dir auch, am Anfang warst du ja Feuer und Flamme, weil so.
Ja, das ist jetzt noch gamifizierter, als es damals war. Das ist jetzt auch mit Streak und weiß der Teufel was und Streak on Ice und also man hat das Gefühl, man spielt Duolingo nur halt mit dem eigenen Körper.
Ja, ich meine, ich erinnere mich an dein, wie du gebrannt hast für Duolingo am Anfang, wie du durchgehechelt bist durch diese ganzen Klassen, die man da aufsteigen konnte. Platz 1 und so, und bis du alle diese ganzen Trophäen und alles da freigeschaltet hattest. Und wie du dann aber so richtig hart da rausgefallen bist, so, es triggert dich alles nicht mehr und du hast da keinen Bock mehr drauf und lässt absichtlich den Streak reißen, weil du dich manipuliert fühlst. Weil
es geärgert hat.
Ja, genau. Und vielleicht ist es genauso mit der Yasi-App, nur dann ist halt der eigene Körper so, das nervt mich jetzt, jetzt fresse ich wieder, um es der App zu zeigen.
Genau. Ja, genau, es kann sein. Jetzt jage ich ein Wildschwein und fresse es komplett.
Da wird diese Yasio-Programmierer mal sehen, was sie davon haben.
Genau.
Nie erfahren werden.
Genau.
Bezahlst du da was bei der App oder
hast du da irgendwie? Ich habe mich tatsächlich in so eine bezahlt. Das ist auch, also wie hast du es eben genannt, Bob? Nicht bevormundend, sondern ja manipulativ. Also es ist schon sehr manipulativ, wie sie einen in so ein Bezahldings reinquatschen. Und dann so, wenn du nicht willst, ja, ist okay, aber hier, ich hab's noch billiger, komm, zahl nur so und so viel Prozent, bla bla bla. Und dann hab ich gesagt, ja, komm, scheiß drauf, jetzt das. Und ich hab's dann auch gleich für ein Jahr abgeschlossen, ich glaube 35 Euro für ein Jahr oder so. Komm, drauf geschissen, das mache ich das mal. Werde ich nicht mit irgendwelchen Einschränkungen und irgendwelchen Werbung oder sowas gequält.
Behelligt.
Habe ich jetzt mal gemacht. Und gibt es auch so ein paar neue Funktionen, die so ganz lustig sind. Die arbeiten zum Beispiel auch ein bisschen mit Bilderkennung, also AI, wenn man es so nennen will. Was so ganz gut ist, wenn du irgendwo im Restaurant bist oder so.
Stimmt, das hast du gemacht, dass wir auf dem Schiff saßen.
Genau, und da eben nicht anfangen willst, jetzt groß die Einzelteile auseinander zu rechnen und zu schätzen, was da jetzt drin ist, sondern du fotografierst einfach deinen Teller und dann sagt's dir, okay, das ist das und das und das und das und das sind insgesamt 675 Kilokalorien. Und das kommt ziemlich gut hin. Also ich habe es heute gerade wieder mit Risotto getestet, hab's ausgerechnet und hab's eben mit dieser sogenannten AI abschätzen lassen, das ist ziemlich gut. Also zum Teil kommt auch Quatsch raus, aber meistens ist es ziemlich gut. Gerade bei solchen Essen in einem Gasthaus, weil die ja auch oft so eine ähnliche Größe haben. Ne?
Aber woher weiß denn, dass diese AI, wie viel Parmesan ich in mein Risotto gerührt habe?
Ja, genau. Das ist ein Durchschnittswert, klar.
Weiß ich nicht. 600 für 650 eintragen ist besser als nichts eintragen.
Ja, das stimmt schon.
Genau. Und bei sowas, also Risotto würde ich jetzt im Restaurant wahrscheinlich nicht essen, aber gerade so Restaurantessen, die sind halt dann doch, was die Kalorien angeht, relativ standardisiert. Also viel schwieriger ist es, das Gerät schafft es nicht, wenn ich zu Hause bin, abzuschätzen, wie viel ich auf den Teller gelegt habe. Also oder schafft es nicht immer zuverlässig. Also ob ich jetzt mit dem Teller richtig krass voll mache oder nur wenig habe, das
bildet sich nicht. Du hast früher immer irgendwas gewogen, kann ich mich erinnern, gell, oder?
Ja, ich wiege jetzt auch. Ich wiege jetzt auch ganz viel, ja.
Oh Gott. Das ist, glaube ich, der Grund, wo es für mich scheitert.
Also. Ja gut, ist natürlich auch eine Möglichkeit, dich erstmal aus dem Game zu nehmen, gell? Nicht sofort loszufressen, sondern erstmal zurückzulehnen und jetzt erstmal zusammenzurechnen, was ich da habe.
Ich bin froh, wenn ich alle die drei anderen, die hier wohnen, am Tisch habe und jeder irgendwie was auf seinem Teller hat, wo es nicht sofort Geschrei gibt, mag ich nicht. Deswegen, wenn die mal alle sitzen, dann muss auch gegessen werden, weil sonst ist gleich wieder vorbei und so.
Bei uns hat also, jetzt der Hund entdeckt.
Ja. wenn ich mir zum Beispiel einen Kaffee eingieße, dann stelle ich die Kaffeetasse auf die Waage. Nicht wegen des Kaffees, sondern um die Milch abzumessen. Und zu wissen, wie viel Milch ich reingegossen habe. Ja. Also, sowas mache ich halt schon. Aber ist auch nur eine geringe Umgewöhnung. Also ist jetzt nicht so wild.
Ja, zu Hause.
Und heute mit dem Risotto habe ich auch den Teller auf die Waage gestellt, dann Risotto drauf, um zu gucken, wie viel Risotto habe ich da. Und dann habe ich eingegeben hier Risotto, so und so viel Gramm. Sag mir, wie viel das ist. Und du hast recht, kommt natürlich drauf an, wie Parmesan da drin ist, aber ja, unterm Strich kommt es schon hin.
Ja, es geht um die Pause wahrscheinlich.
Ja, schlimmer war, dass ich da noch nachgenommen habe von dem Risotto.
Und der App nicht gesagt hast.
doch, ich habe mir gesagt, da war ich gleich, ich glaube, 280 Kilokalorien über meinem Tagesdings. Was immer noch, also dann bin ich ja immer noch da bei meinem Erhaltungsgewicht, gell? Also dann würde ich immer noch nicht zunehmen. Aber ich bin danach noch fast eine Stunde in den Garten gegangen und habe da rumgewirkt. Also, ich habe es wieder abtrainiert. Ich bin jetzt
heute
im Defizit. Ja, ja.
Ja? Also, das kriegt er mit.
Ich habe jetzt.
Ach so,
nee. Nee, also Schritte kriegt er mit, Laufen kriegt er mit oder auch Sport kriegt er mit, also wenn ich Fahrrad fahre oder joggen gehe. Aber wenn ich so Gartenarbeit mache, wo ich jetzt zum Teil gar nicht rumlaufe, sondern rumstehe und grabe und sowas, das kriegt er nicht mit. Aber da sage ich ihm halt hier, ich habe 45 Minuten Gartenarbeit gemacht.
Ach so. Oder wie ich am Wochenende 4,5 Stunden Platten verlegt, ey.
Das war ja, aber auch in der größten Hitze, wo ich dachte so, meine Güte, mach dich nicht tot, was soll das? Warum tust du das?
Damit's schnell wieder schön aussieht.
Ja, aber nicht in der Hitzeperiode dieses.
Ich war im Schatten krassen. Und zwar morgens. Also es war wirklich. Ja. Und ich habe so ein UV-Shirt, was ich auch letztes Jahr beim Surfurlaub anhatte. Und habe mir das immer nass gemacht. Das heißt, ich war da draußen, hatte dieses klatschnasse T-Shirt an. Der Wind ging ganz zart vorbei, hat es abgekühlt. Mir war wirklich nicht warm. Also.
Ja, dann geht's.
Das war wirklich. Und halt auch sonnengeschützt, was ja bei mir auch immer so ein Thema ist.
Oh ja.
Ja. Um nochmal ganz kurz auf die Situation am Tisch, wo du gerade gesagt hast, wo du froh bist, dass du alle da sitzen hast und irgendwie, bei uns ist es jetzt noch ein Level verschärft, weil der Hund hat jetzt entdeckt, dass er ja groß genug ist,
oh Gott.
Wenn er sich aufstellt, dass er an die Sachen auf dem Tisch drankommt, so zum Teil. Und natürlich sind wir jetzt dabei, ihr das abzutrainieren, aber natürlich, dieser Prozess umfasst natürlich, dass sie das erstmal machen muss, damit du ihr sagen kannst, dass sie das nicht machen soll. Ja, dann probiert sie das halt hin und wieder. Und leider hat sie jetzt auch schon zweimal Erfolg gehabt durch Nichtbeachtung. Es sind dann so Momente, wo sie es dann irgendwie ganz geschickt geschafft hat, uns irgendwie auszutricksen. Indem sie irgendwie
falsche Verknüpfung.
Indem sie in der einen Ecke irgendeinen Schabernack anstellt. Und dann gehst du gucken nach dem Schabernack und die andere Erwachsene, also meine Frau in dem Fall, hat in dem Augenblick auch nochmal irgendwie, weil sie es nicht mitbekommen hat, dass ich da jetzt weggehe, den Tisch verlassen, um nochmal in die Küche zu gehen, irgendwas zu holen. Da war der Tisch so einen kurzen Augenblick nur von einem Kind bewacht und das hat der Hund eiskalt ausgenutzt. Und das eine Mal hat es an der Tür geklingelt und ich bin so aus völligem Reflex aufgestanden. Da habe ich hier alleine gefrühstückt, da waren die anderen alle schon außer Haus. Bin zur Tür gegangen, um den Paketmenschen reinzulassen, komm zurück, war mein Frischkäsetoast weg.
Wow,
komplett einfach so spurlos verschwunden. Und du siehst doch so einen Hund, der unten am Boden so Teile des Fußbodens ableckt und du denkst dir, warum leckt sie den Fußboden? Nein, ich ahne was.
Und man denkt so, ich hol mir mal einen neuen Teller.
Genau. Und, ja. Das ist im Moment so, dass dann wirklich so wie die Situation, die du vorhin geschildert hast, Stefan, so alle, du musst alle an den Tisch holen und musst irgendwie gucken, dass es endlich losgehen kann. Und jetzt ist das so, der Tisch wird gedeckt, alles wird so hingestellt, aber das Essen noch nicht. Das Essen bleibt alles in der Küche und da muss man alle zusammen trommeln, damit alle am Tisch sitzen und da muss man möglichst in einem Zug die Sachen an den Tisch holen. Und dann müssen die Erwachsenen aber auch da bleiben, weil wenn jetzt die Erwachsenen nochmal weggehen, die Kinder trickst der Hund aus.
Oh Gott, das klingt echt anstrengend.
Ja, das Gute ist, mittlerweile haben wir sie so weit, dass sie, man muss ihr dann so ein, zweimal sagen, dass sie das nicht machen soll. Und dann ist sie aber auch so, phlegmatisch, diese Rasse ist ja doch ein bisschen faul, dass sie sich dann so in 2 Meter Entfernung neben den Tisch hinlegt und uns so aus 2 Meter Entfernung im Auge behält. Wahrscheinlich innerlich alert genug, dass wenn du den Fehler machst und weggehst, dass sie dann sofort wieder da wäre. Aber zumindest geht sie dir dann während des Essens nicht auf den Keks. Also sie liegt dann da und beobachtet das aus so einer gewissen Entfernung. Und da kann man in Ruhe essen, das funktioniert schon. Aber wie gesagt, wenn du dann, einer geht in die Küche und macht irgendwas, der andere geht kurz in den Flur oder so, die Kinder schauen einmal nach links und dann ist die rechts dabei und klaut irgendwas vom Tisch. Also das, da wäre sie dann sehr schnell wieder da, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
Unser Hund hat es früher auch probiert und da hat sie sich irgendwie selbst erzogen gefühlt. Jedenfalls so geht die Geschichte. Es war irgendeine scharfe Wurst, irgendeine Peperoni-Salami oder sonst irgendwas auf dem Tisch. Der Hund schnappt die sich, frisst die und leckt danach den Teppich ab. So Zunge auf den Teppich und laufen und säuft ganz viel Wasser so. Und die ist nie wieder an den Tisch gegangen. Okay. War wirklich so, nee, Tisch, das ist gar nichts für mich. Das tut immer im Mund weh.
Note to self, schwarze Pädagogik, Schuri zu besorgen. Nee, klingt lustig, die Geschichte, aber würde ich jetzt, glaube ich, nicht absichtlich herbeiführen.
Nee, also haben wir ja auch nicht absichtlich, aber es war halt so, hat die gerade was geklaut? Oh, ich glaube, die ist weg. Ja, also
irgendein Peperoni. In der Gartenanlage neulich scheinbar ein paar Kiddies, ich weiß auch ziemlich genau, welche Kiddies, aber nicht unsere, in der Gartenanlage so wie heißt das, Landjäger oder Kaminwurz oder sowas, so eine Salami-artige Wurst, so, die man so als Snack essen kann, scheinbar gegessen, und da gibt's ja auch so pikante Versionen, und die Kids haben die da irgendwo liegen lassen oder verloren, keine Ahnung. Jedenfalls, ich bin in den Garten rein mit dem Hund und irgendwie 20 Minuten später wieder aus dem Garten raus. Dann ist da so ein langer Gang und in diesem langen Gang, ich weiß, dass ich diesen langen Gang hochgelaufen bin und dass der Hund auf der rechten Seite gelaufen ist, und auf dem Hinweg war nix. Und dann bin ich 20 Minuten später zurück und sie lief dann auf der linken Seite, also quasi wieder die gleiche Seite, die sie auch auf dem Hinweg hatte, auf dem Rückweg, und plötzlich findet die was, und die hat noch nicht dieses Training so richtig verinnerlicht, dass man Sachen, die man draußen findet, nicht anrührt, bevor nicht der Mensch das okay gibt, dass das gefressen werden darf, sondern für sie ist es im Moment noch so, oh, Beute. Da arbeiten wir noch dran an diesem Training, aber das funktioniert noch nicht so 100%. Und das muss man den Hunden ja schon noch irgendwie antrainieren, damit die nicht irgendwie mal so einen Giftköder oder sowas fressen. In dem Fall war es jetzt innerhalb der Gartenanlage, da war ich mir jetzt relativ sicher, dass da jetzt nicht irgendeiner Giftköder auslegt, und ist jetzt auch schon 2 Wochen her, insofern. Das hätte sich längst bemerkbar gemacht, wenn es so gewesen wäre. Aber der Hund hat halt so eine Wurst gefunden und hat die sofort angefangen zu fressen, und dann habe ich ihr ins Maul gegriffen und habe das rausgeholt, was ich noch greifen konnte. Und da hatte ich so eine halbe Wurst in der Hand und guck die so an und denk mir auch so, die sieht wie eine von diesen pikanten Fassungen aus. Und der holt es dann auch so, die hat nicht den Teppich, da war ja kein Teppich, abgeleckt, aber die, ich weiß nicht, ob es nur Aufgekratztheit von der Aufregung, ich habe was Fressbares gefunden und habe es gerade zur Hälfte runtergeschlungen, bevor er mir es weggenommen hat, oder ob es auch so ein, wie schmeckt das gewesen ist, weil die ist danach auch so ein bisschen so wie wild gewesen, so kurz. Dass man irgendwie dachte so, der Hund ist jetzt sehr, sehr aufgeregt, vielleicht ist das doch scharf. Ich habe sie nicht probiert, die Wurst, weil der Hund hatte ja schon abgebissen, aber
teilst du nicht alles mit dem Hund?
Nee, ich habe sie einfach auf den Stromkasten gelegt und bin weitergegangen.
Kommt der nächste vorbei. Oh, Wurst.
Nom, nom, nom. Kann ich dann so ein Eichhörnchen holen oder so, dachte ich eher. Ja, weil der war später, wenn er auf den Stromkasten kletterte. Ja, nee, so. Aber das ist passiert. Da sind die schnell, die Viecher.
Ja, ja. Wie sind wir denn jetzt hier gelandet? Ach ja, Christoph Speck.
Über Christophs Essen. Und genau. Über die Tischsitten.
Ja.
Übrigens, Urban IPA, kann ich empfehlen. Ist ganz gut.
Okay.
Hä, du hast Rampen noch getrunken.
Ja, ja, aber das war ja dann leer. Und
ach so.
Wenn ich jetzt den über den Durst weiter trinke, wird das nicht gut ausgehen.
Ja, ich darf natürlich mehr Kilokalorien zu mir nehmen, wenn ich Sport treibe.
Mhm, da kommen wir nachher zu.
Überleitungskönig.
Kann man noch nicht als Überleitung, schade. Das ist nicht,
nee.
Das ist das Problem. Überleitung kann ich, aber ich weiß nicht, was als nächstes für ein Thema kommt. Das ist das Problem. Ach so,
du hast die Seite nicht auf, gell?
Nee.
Schon, dass es eine Google Docs-App gibt, ne?
Du wolltest eine Seite aufmachen, und zwar die Sneakpot-Seite. Wir haben nämlich Feedback von Daniel gekriegt, der hat eine Frage an dich gestellt.
Ja.
Ich habe es ja natürlich jetzt nicht parat. Bob, hast du zufällig? Oder Christoph, hast du es?
Natürlich gut vorbereitet. Ich hab's.
Okay, alles klar.
Also, Daniel schreibt unter der Sendung von zu Gladiator 2, wo du ja so den krassen Hate hattest, dass da irgendwie die Kampfsport nicht zeitgemäß alles. Ist.
Ich fand alles schlimm.
Ja. Mhm. Also, er schreibt, Ed Christoph, erklär mal bitte demnächst, also jetzt dann bitte, wie du deinen Hass auf Based on a True Story Filme mit deiner Wut zusammenbringst, wenn ein Film nicht historisch akkurat ist. Ich verteidige hier bestimmt nicht Gladiator 2, der Film ist Dummquatsch, aber deine komplette Kritik schien darin zu bestehen, das hat es so nicht gegeben. Wenn aber ein Film versucht, etwas zu zeigen, das es so gegeben hat, jetzt steht hier in Klammern Boats, ich weiß nicht, worauf das anspielt, B-O-A-T-S, ja. Ist das für irgendeine Abkürzung oder so?
Ach, Based on a True Story.
Dann ist dir das auch nicht recht. Warum ist es so wichtig, ob da jetzt jemand mit dem Ellbogen ausgenockt wird? Ist es nicht relevanter, wenn ein Film in sich konsistent ist, also Regeln aufstellt und diese dann einhält? So, soweit das Zitat von Daniel. Jetzt bitte sehr.
Ja, also was ich nicht ganz verstehe, ist, was das miteinander zu tun hat. Ich finde, dass es nicht so viel miteinander zu tun hat. Und zwar aus folgenden Gründen. Was mich an Based on a True Story Filmen in der Regel stört, ist, dass das Stories sind, die sich nicht als Story eignen. Also dass es eben, dass irgendwelche Realgeschichten erzählt werden, die einfach nicht so richtig filmisch sind. Also die halt
keine vernünftige Dreiaktstruktur haben. So
in, richtig.
So genau. Rummeandern und dann irgendwie ausgehen.
Genau. Hier haben wir ja, also was wir hier erzählt kriegen in diesem Sandalenfilm, ist ja in erster Linie eine Story. Klar ist die, also eine erfundene, so eine fiktive Geschichte. Und natürlich sind da Gestalten drin, die basieren, ich meine, Caracalla gab's natürlich, logisch. Also in gewisser Weise ist es ja based on a true story. Aber so richtig dann auch wieder nicht, gell? Also es ist halt, ja, es ist, da ist halt noch ein bisschen Lokalkolorit drin oder Historienkolorit drin, aber eigentlich ist es ja einfach eine wilde Räuberpistole. Was die Sache mit dem Kampfsport angeht oder der Kampfkunst angeht und mit der Konsistenz in sich selbst, der Film ist ja nicht ein Sam Raimi-Film. Der ist ja nicht ein Film, der sich nicht ernst nimmt, sondern er nimmt sich ja furchtbar ernst. Und der will ja schon, deswegen macht er ja auch diese Bezüge, der will ja schon irgendwie, natürlich will er nicht realistisch sein, aber der benutzt ja schon so Versatzstücke, wie zum Beispiel diese Sache auch mit dem Wasser in der Arena, mit dieser Schiffsschlacht, Seeschlacht. Der benutzt ja so Versatzstücke, die es tatsächlich gab, aber er macht es halt nicht irgendwie konsistent. Also er sagt so, ja okay, wir machen hier Gladiatorenausbildung, aber die Gladiatoren machen dann plötzlich Muay Thai. Also die ist so, das, ich finde es halt nicht konsistent. Ich finde es halt, er bringt da halt Dinge rein, obwohl er so tut, als wäre er irgendwie jetzt besonders, keine Ahnung, ich will gar nicht sagen, dass er tut, als wäre er historisch akkurat. Aber also es ist jetzt nicht so, dass absichtlich moderne Dinge in diesen Film mit eingewoben sind, mit einem Augenzwinkern. Es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand eine Jeans trägt oder keine Ahnung oder eine Armbanduhr oder irgendeine moderne Waffe hat oder so. Also es ist schon, der will ja schon eigentlich in dieser Zeit verortet sein und super ernst sein und super dramatisch. Und dann finde ich es halt nicht konsistent, wenn dann eine ostasiatische Kampfkunst drin vorkommt. Also, ja, ist das verständlich? Schon, oder?
Das muss Daniel beurteilen, ob das verständlich ist und dann in den Kommentaren darauf eingehen. Aber das werde ich dann später in der Abmoderation.
Genau, was mich bei Based on a True Story eben ärgert immer, wie gesagt, ist, dass es in der Regel echt langweilige Geschichten sind. Und das ist ja hier nicht der Fall, ja. Das ist ja hier einfach eine Geschichte. Also eine Geschichte mit ein bisschen Anker in die Realwelt. Aber das ist ja nicht so, dass wir sagen, hier, wir wollten diese Geschichte von diesem Caracalla erzählen. Das ist es ja nicht. Also das ist nicht das, was mich stört.
Ich finde ja oft auch.
Stört mich auch sonst nicht. Also
es gibt ja immer noch mal einen Unterschied zu based on a true story. Dieses based on sagt ja schon so, es ist nicht die true story, so, es ist irgendwie eine Adaption dessen. Und dann kann man das ja durchaus hinkriegen, dass das irgendwie einem dramatischen Bogen folgt, der dann auch sehenswert ist.
Schlimm sind ja auch große, gibt ja auch große Geschichten, die einfach erzählt werden wollen und die auch über 2000 Jahre überliefert wurden und eben zu einer Geschichte geworden sind. Also nicht zur Geschichte, sondern zu einer Geschichte. Und das ist ja hier auch der Fall. Also diese Caracalla-Geschichte. Und dann, ja, das ist ja was anderes, als wenn du sagst so, okay, ich habe hier diesen Typ, der hat irgendein Startup gegründet und das erzähle ich jetzt mal. Das ist halt nicht von Interesse. Also finde ich.
Okay, willst du auf Christianes Kommentar?
Ja,
du meine erwartet, Güte, Christoph, alles all caps. Willst du da auch noch drauf eingehen?
Christiane, alles für dich, alles für dich.
Heute ist ja wieder deutlich besser.
Genau, haben wir extra so aufgenommen, um die Christiane zu triggern.
Ach du meine Güte, Christoph, mit drei Ausrufezeichen und all caps, also ich, mehr ging nicht.
Heute zeigen wir, dass wir es eigentlich besser können. Hoffe ich. Sehr gut. Obwohl natürlich auch heute wieder meine Dingsdisziplin, habe ich zum Beispiel vorhin an das, ich habe hier ein offenstehendes Fenster vor mir, also zwischen mir und dem Bildschirm, man kann es bei BeReal auch sehen, zwischen mir und dem Bildschirm ist das offene Fenster, weil ich am offenen Fenster sitze und wenn ich das nah dran gehe, dann reagiert irgendwie mein Mikro mit dem Rahmen. Guck, hört ihr das?
Ja.
Brummt schön, also das darf ich nicht machen möglichst.
Aber ich glaube, das größere Problem ist das Knarzen von dem Mikrofon zu anhalten.
Ja.
Oder ist das bei
richtig, ich muss Stefan. Mir ein neues Headset kaufen.
Ist beim Christoph.
Nee, ist bei mir.
Das ist permanente Geknarze. Man hat das Gefühl, du sitzt auf einem sehr alten Stuhl oder so. Das ist eigentlich dieser Schwanenhals.
Hab ich früher auch gemacht.
Stuhlknarzen geht raus. Ist es halt schon irgendwie in der Leitung drin.
Ja. Das Mikro-Ding, ich muss da mal ein neues Mikro kaufen. Also es ist noch verbesserungsfähig, was den Sound angeht. Aber das ist ja schön. Da können wir uns immer noch entwickeln.
Ja.
Ja, ich bräuchte vielleicht eine Empfehlung, was ich hier kaufen soll als Ding. Aber ich brauche Headset. Also bitte kommt mir nicht mit solchen Empfehlungen, so mit Podcaster, Mikrofon, was man vor sich stellt. Da bin ich zu...
Dann ist es wahrscheinlich Beyerdynamic DT297 und das entsprechende Mikro da vorne dran. Aber das ist halt scheiße teuer, das Teil.
Was heißt denn scheiße teuer?
300 irgendwas?
Keine Ahnung. Eieieiei. Gibt's auch irgendwas für 120 Euro?
Wird schwierig.
Ja, also vor allem brauchst du dann wahrscheinlich wieder ein neues Mischpult, weil mit dem kleinen Ding, was du dann hast, das keine vernünftige Phantomspeisung hast, kriegst das andere wieder nicht richtig angesteuert, wenn du Pech hast.
Okay. Ja, aber das ist dann nur noch ein 50-Euro-Problem hinten drauf. Also,
hat er plötzlich, Christoph, plötzlich 350, 400 Euro am Latz. Ja. Aber wenn Christiane sich freut, dass du dann besser klingst.
Dann ist es mir das auch wert, ja.
Siehst du?
Aber vielleicht habt ihr da draußen ja noch eine Empfehlung, was ich mir kaufen kann für irgendwas zwischen 100 und 200 Euro.
Sehr gut. Jetzt ist es Zeit für die Dad Jokes der Woche.
Oha. Okay.
Ja. Oder mach erst mal.
Ja, nee, mach du.
Ich habe einen vom Ukulele-Konzert mitgebracht.
Aha.
Ja, kennst du nämlich den berühmten Filmmusiker, der großen Einfluss auf die Bademode hatte?
Nein.
Henry Mankini.
Oh, der Mankini.
Oh Gott, der ist so schlecht.
Das ist schlimm. Ganz Borat, schlimm. Borat approves this joke.
Ja?
Was sagt ein Dachdecker, der vergessen hat, also seinen Job zu machen, das Dach zu decken? Mist, habe ich nicht bedacht.
Oh Gott. Oh Gott. Der Bodensee hat etwas, was meinem Leben völlig fehlt.
Man kann den Boden sehen.
Konstanz.
Brüller. Okay, den fand ich gut. Das ist der beste bisher heute. Gefällt mir sehr.
Okay, warte mal, jetzt muss ich hier mal schnell drüber lesen. Ich hatte das irgendwie vergessen vorzubereiten. Können sich eigentlich zwei Glatzköpfe, können die sich in die Haare kriegen? Geht das? Keine Reaktion, okay, ich sehe schon. Völlige Todeszone. Was fängt mit Z an und schwimmt auf dem Wasser?
Zebra?
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Das ist ganz einfach. Zwei Enten.
Okay. Ja, ist der zweitbeste, würde ich sagen. Also die Wasserjokes sind heute am besten angekommen.
Dann lassen wir es dabei.
Aber Konstanz hat mir gut gefallen, ja.
Ja, Konstanz, gut.
Ja, so, jetzt der spannende Moment. Was haben wir diese Woche trainiert? Und wir haben ganz vergessen, der Bob wollte noch eine Triathlon-Vorhersage machen.
Oh ja.
Da muss ich mir erst anhören, was ihr trainiert habt, weil das fließt ja da natürlich noch ein.
Schieß also mal los. Bei uns war gestern Feuerwerk in Aschaffenburg, weil das Volksfest wieder geschlossen wurde. Also das war Ende des Volksfestes ist immer Feuerwerk. Also Volksfest ist Kirmes oder ich weiß nicht, wie man das bei euch nennt.
In Backnang war Straußfest.
Dippemess. Da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren und ich bin extra Umweg gefahren und habe dadurch eine Fahrradeinheit gemacht, was auch dazu geführt hat, dass ich in meinem neuen pink-rosa gestreiften Triathlon-Einteiler dann mit 1000 anderen auf der Mainbrücke in Aschaffenburg stand und angejohlt wurde. So what? Ich bin Gen X, mir ist scheißegal. aber hat gut geklappt. Bin ganz okay Zeit gefahren. Zurück nicht mehr ganz so flott, weil es dann halt dunkel war und ich niemanden über den Haufen fahren wollte. Und danach bin ich abgestiegen.
Im Rad.
Ja, ich habe nicht nur Licht, ich habe einen krassen Scheinwerfer dran. Den habe ich irgendwo mal bei irgendeinem Amazon Day, keine Ahnung, geschossen. Den hatte ich noch nie benutzt und jetzt habe ich ihn dran gemacht und das ist wirklich, ich glaube, 100 Lumen.
Ja, ist geil.
Ist einfach ist so ein krasser Scheinwerfer. Ich habe auf dem Heimweg einen Hasen aufgescheucht. Der ist ungefähr 500 Meter vor mir entlang gehoppelt und hat sich nicht mehr getraut, aus dem Lichtkegel rauszulaufen. Das ist geil. Schon krass. Und danach bin ich vom Fahrrad gestiegen und bin tatsächlich noch, auch nachts, sonst war ja dann schon 11 Uhr, bin hier noch auch in meinem Triathlon-Einteiler durchs Wohngebiet gejoggt. Ungefähr. Ich glaube, so eine Runde von einem Kilometer etwa, also jetzt nicht nennenswert.
Okay.
Aber immerhin. Also ich bin deutlich über eine Stunde Fahrrad gefahren und dann noch ein bisschen ausgelaufen.
Sehr gut. Wie hat sich das angefühlt im Einteiler? Weil du, als wir den jetzt am Freitag, das haben wir auch noch gemacht, bevor wir Ukulelen gehört haben, haben wir noch kurz unsere neuen Anzüge getestet.
Gewässert,
genau.
Ich hab ziemlich Schwierigkeiten reinzukommen, weil was ich ja nicht gewohnt bin von meinem alten Einteiler ist, dass der so Gummierungen hat an den Armen und an den Beinen.
Mhm.
Und da
ich jetzt bei meinem Radtrikot, ich find's so geil.
Das ist gut, ne?
Ja.
Da er eh ziemlich strack sitzt.
Strack, ist genau, passend rein, sitzt der.
Passend unter der Haut. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen und auch wieder rauszukommen. Aber beim Fahren war es okay. Also ich hatte ja so die Befürchtung, dass irgendwie dieses Kissen, das fühlt sich ein bisschen nach Windel an, finde ich. Aber auf dem Fahrrad ist ganz angenehm.
Du hast echt noch nie so eine richtige Radhose. Das ist eine Windel.
Nee, habe ich nie.
Die gehabt, Dinger sind echt noch sehr dünn. Aber Radhose ist wirklich...
Nee, Radhose muss ja nicht vorher in den See gemacht werden. Genau, ne?
Also. Richtig, und dann noch laufen.
Ja.
Nö, aber insgesamt hat sich schon gut angefühlt. Also passt schon, werde ich benutzen. Also
ja, das wäre jetzt auch blöd, wenn wir den jetzt den schönen pinken haben und dann tauchst du nicht damit auf.
Ja, das wäre blöd.
Ja, jetzt nimmt er so viel ab, dass der dann am Ende so schlotterig sitzt und rutscht und so. Also, die Gummizüge nicht mehr eng genug.
Das wird nicht so schnell passieren.
Ja, voll, die sind ja auch an Armen und Beinen. Da wirst du ja jetzt eher zunehmen mit dem Training. Ja, hoffentlich am Bauch abnehmen.
Ja, genau.
Ja. Ja, sehr gut. Ja, jetzt muss ich also eine Prognose abgeben. Also das ist
ja, der Stefan muss noch sagen, was er
ist. Achso, Entschuldigung, ja, bitte.
Wir haben, warte mal, ich war auf jeden Fall zweimal schwimmen.
Ganz viele Einheiten gemacht, hast du geschrieben, ne? Irgendwo
hab ich habe 8 Einheiten
erzähl gemacht. Mal.
Seit dem letzten Aufnahme.
8 Einheiten? In 2 Wochen?
Seit der letzten Aufnahme. Ich war zweimal schwimmen.
Boah, das ist ja krass.
Ich war einmal laufen, da war hier bei uns im Ort, im Nachbarort, Midsommerlauf. Da bin ich mit meiner Tochter die 3-Kilometer-Runde gelaufen. Also mit der Großen, die Kleine ist vorher die 500 Meter gelaufen. Mit ihrem besten Freund, sie sind die ganze Zeit Hand in Hand gelaufen. Das sah sehr süß aus. Was natürlich auch total unklug ist, so ein Lauf, wo du rennst, dann Hand in Hand. Wenn es dich legt, legt es den anderen mit. Aber mein Gott, ja. Nee, aber so 3 Kilometer durch den Nachbarort gejoggt, aber mit ganz vielen und so dieses Wettkampfgefühl, mal ein bisschen erleben zusammen und sie im Zweifelsfall ein bisschen einbremsen können, um damit es nicht übertreibt. Die hatte nämlich große Lust, richtig loszurennen und da sind wir dann übereingekommen, dass wir erstmal schauen, dass wir langsamer sind und später habe ich sie dann noch ein bisschen geschoben. So, jetzt aber wieder weiterlaufen, keine Pause. Aber ist gut durchgekommen, also irgendwie knapp 7er Schnitt gelaufen. War gut. Dann habe ich ja auch wie du so eine Koppeleinheit gemacht, irgendwie Stunde Rad und dann ein paar 2-3 Kilometer laufen und dann habe ich 2 so hässliche Laufeinheiten gemacht. Ich habe doch jetzt, das habe ich glaube ich auch erzählt, mir mit Claude so einen KI-Trainer gebaut und da der jetzt auf, also mir so Trainings in die Uhr machen kann, kann ich dir mal sagen, so ja, mach mir halt ein Training, ich weiß nicht, noch 2 Wochen bis zum Wettkampf, was macht man jetzt? Ja, Tempo, okay, dann mach mir mal irgendwie ein Tempotraining und dann sagt er irgendwie 6x3 Minuten oder was bin ich am Montag, bin ich 6x400 gelaufen, das ist auch gar nicht schön.
Das klingt also echt übel.
400 Meter schnell und dann, ich glaube, 2 Minuten erholen und dann wieder 400 Meter schnell. Und ja, und ich glaube, heute war ich nochmal Radfahren, aber nicht sehr lange. Das sollte eigentlich auch nur eine lockere Einheit werden, aber ja, bei uns geht's halt in alle Richtungen berghoch. Das ist halt irgendwie blöd, da versuchen eine lockere Einheit mit einem Puls von, weiß nicht, 130 zu fahren. Berühmte
Diebergener Kessel.
Ja, nicht ganz, aber ja, entweder habe ich es am Anfang oder am Ende.
Ja. Diebergener Kessel gewöhnt mich.
Ja.
Ich sehe schon, das wird ein harter Kampf in 2 Wochen. Oder
das wird großer Battle, ja. Sind das kein 2 Wochen, das sind noch 10 Tage oder so.
Ja, genau, bei 31 Grad oder 32 Grad, das wird...
Echt?
Das wird wirklich hart, ich bin gespannt.
Müssen wir viel trinken?
Kann ich nicht.
Wasser zum...
Das ist meine Chance.
Wasser zum Überschütten mitnehmen. Den Anzug, den anders machen
Christoph,
kann.
Christoph macht, er hat 2 Wasserflaschen dabei und beide einfach nur zum Überschütten. Voll mit Eis.
Ja, okay, dann wage ich jetzt, also muss ich jetzt nochmal meine Prognose, ja, also
ja.
Remind me again, wie war das letztes Mal, der Stefan ist schneller geschwommen, Stefan ist etwas schneller Fahrrad gefahren,
beziehungsweise kaum,
das war relativ gleich.
Die Zeiten vom letzten Jahr.
Quasi gleich.
Ja.
So, und also, dann hast du ihn auf der Laufstrecke irgendwann so bei der Hälfte der Laufstrecke ungefähr eingeholt, habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, ziemlich genau.
Ja. 2,5 Kilometer ungefähr.
Ja.
Und dann sind wir zusammengegangen.
Okay,
genau, also jetzt sind wir gegangen und dann bin ich halt noch gesprintet.
Jetzt ist der Stefan schneller beim Schwimmen, weil er ja wieder Schwimmtraining aufgenommen hat. Das heißt,
ich war 4-mal schwimmen.
Naja, aber immerhin.
Letztes Mal hat er mir, glaube ich, 2 Minuten abgenommen beim Schwimmen.
Jetzt nimmt er dir 2:15 ab. Das ist nicht nennenswert, aber so ist es halt.
Okay.
Setzt er sich natürlich, und da kommt jetzt meine Technikgläubigkeit zum Tragen, setzt er sich natürlich auf dieses unfassbare Geschoss und das wird ihn natürlich auch motivatorisch natürlich treffen und er hat ja jetzt auch Training mehr vorgelegt als im letzten Jahr und wird da natürlich ganz schön abgehen.
Ja.
Und du wirst vielleicht wahrscheinlich, jetzt hast du ja auch noch eine Stunde Fahrrad gefahren, das ist nicht schlecht, vielleicht sogar
eine
mehr.
Stunde. Was ein Training.
Ja, aber wie viel hast du letztes Jahr trainiert? War gar nicht so viel, oder?
Nee, hatte ich auch nicht viel trainiert.
Ja.
Weil ich vielleicht, also ich glaube nicht, dass ich 10-mal gefahren bin. Eher 5-mal. Also ich habe auch nicht trainiert. Und ich bin jetzt auch jetzt den Durchschnitt fast den Durchschnitt gefahren, den ich letztes Jahr im Rennen gefahren bin. Also ich bin wieder so 26, glaube ich, gefahren. Also auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt war es langsamer, aber also ja, als also noch
da
Licht
wird,
war.
Da wird der Stefan, der hat ja diese 40 Wintereinheiten geballert und jetzt das neue Fahrrad, das hat macht da auch mehr Training. Das heißt, also da wird die jetzt diesmal Zeit abnehmen, auf jeden Fall.
Das glaube ich auch.
Und die Frage ist halt, wie viel, ja? Weil beim letzten Mal hat das alles zusammen gereicht, um 2,5 Kilometer wegzupuffern beim Laufen. Und die Frage ist halt, trägt es 2,5 weitere Kilometer? Und insofern gehe ich von einem Fotofinish irgendwie aus. Also wenn du ihn einholst, dann wird es sauknapp.
Oh Gott, ey, dann laufe ich ja nur in Panik rum die ganze Zeit.
Und um mich jetzt festzulegen,
das könnte mir,
da sage ich jetzt einfach, Stefan gewinnt das Ding. Und du hast jetzt entsprechend die Task, mich Lügen zu strafen, und Stefan muss gucken, dass er meine Prognose wahr macht.
Ich glaube, das ist tatsächlich ähnlich. Ich glaube, dass der Stefan Andi, naja, bei 32 Grad wahrscheinlich nicht einen 30er Durchschnitt wird fahren können. Ich befürchte, ich werde auch nicht die mehr als 27 fahren können, die ich eigentlich vorhatte. Aber ich glaube, dass der Stefan auch, ja, 2-3 km/h schneller sein wird als ich und mir dadurch eben was abnehmen wird. Und ich glaube auch, dass es dann auf der Laufstrecke spannend wird. Und ich glaube, bei 32 Grad könnte es sein, dass der Stefan größere Probleme kriegt als ich. Das ist so meine Hoffnung.
Kann sein, ja.
Dass die Temperatur mir doch in die Hand spielt. Also das ist so der Strohhalm, an den ich mich klammere. Weil insgesamt beim Laufen, ich glaube, dass du diesmal auf dem Fahrrad einen Vorsprung rausfahren wirst, der dann reicht, dass ich dich beim Laufen nicht mehr einhole.
Es ist die Frage, wo du mich siehst. Also
ja, genau. Das, ja.
Wenn du mich irgendwo siehst von hinten und das nicht irgendwie, weiß ich nicht, ich biege oben um die Ecke und laufe Richtung Ziel und du kommst unten gerade aus dem Wald raus sozusagen, dann ist es zu spät. Aber das wenn das früher das ist, wenn das
also, so schlecht bin ich auf dem Fahrrad auch nicht. Also ich, ja.
Und wenn du dann irgendwo in meiner Nähe bist, dann kann ich einräumen.
Also ich glaube, das glaube ich auch. Ich glaube, dass die Temperatur eine Rolle spielen wird. Also wir werden, wird schwer prognostizierbar. Und
vielleicht
das
nehme ich meinen Eiseimer mit in die Wechselzone und.
Ja, ich bin gespannt. Das wird wirklich wird spannend. Das aber so ist ja gedacht.
Aber ich glaube, es gibt live. Gab es nicht live letztes Jahr? Stimmt. Der Willems hat, meine ich, live geguckt.
Ich glaube auch, ja.
Bob, dann kannst du ja live verfolgen, was passiert.
Ja, ich sitze dann da bei 17 Grad und leichtem Regen am Strand. Der Hund hat neben mir vermutlich schon ein 2,5 Meter tiefes Loch gebuddelt und dann gucke ich da auf meinem Handy und werde das verfolgen. Ja, mache ich.
Genau. Sie ist hier im Radziel und ich weiß gar nicht, wie viel Ergebnisse da drin sind, aber.
Und wir werden es natürlich von meinem Notar demütigen lassen müssen.
Uff. Echt?
Der hat ja noch nachgemeldet und hat auch noch einen Startplatz gekriegt.
Okay.
Und ich bin zweimal mit ihm joggen gewesen und einmal mit ihm Fahrrad gewesen. Das ist hart. Also, obwohl der so figurmäßig ja auch irgendwo zwischen uns beiden liegt.
Mhm.
Aber der Typ hat Biss und Training. Also beim Laufen macht er uns fertig, aber beide.
Wir müssen auf dem Rad schon einen Vorsprung rausfahren.
Ja, aber ich bin ja mit dem Fahrrad gefahren, da hat er schon darüber gesprochen, dass er es in den Beinen sehr merkt, wo ich eigentlich keinen, noch nicht so richtig großen Effekt in den Beinen hatte. Also da habe ich das Gefühl, abnehmen tut er mir auf dem Fahrrad nichts, wenn er auch vielleicht nichts verliert, aber beim Laufen wird's hart. Also Okay. Aber das ist ja auch schön. Dann, das macht ja auch wieder spannend. Das heißt, wir sehen uns dann am Ende alle.
Ja, ja, das wird irgendwie dann auf der Finishline treffen wir uns dann und rennen da runter. Mhm. So, Platz 215 gegen 216 gegen 217 kommt da runter gegarast.
So. Ja, genau. Das wird super.
Ihr müsst wenigstens auf der Showmeile quasi, mit den pinken Anzügen, den pinken Kappen und Stefans monstermäßigem Fahrrad. Also
und
da
pinken Socken.
Und pinken Socken meinetwegen auch noch. Wunderbar. Ich wusste noch gar nicht. Also die Disziplin müsste wenigstens gegen ihn haushoch gewinnen und dann ist es nicht so schlimm, wenn er euch am Ende niedermacht auf der Strecke.
Ja, das Schlimme an unseren pinken Anzügen ist nur, dass wir rote Helme tragen. Das ist was wirklich nicht gut harmoniert.
Und ich trage einen roten Bart.
Ja, das kommt noch dazu.
Das wird, noch das wird sehr bunt. Bisschen pink reinrühren in den Bart, das geht doch noch.
Kann man nicht vielleicht einfach so pinkes, oh, wir haben so pinkes Tape zu Hause, vielleicht klebe ich die roten Streifen mit pink einfach drüber.
Das ist Gewicht. Hey, du hast ein Carbon-Fahrer, das geht nicht. Weißt du, was so Tape wiegt?
Ich habe schon überlegt, ob ich auf mein Fahrrad noch pinkes Tape drauf mache. Stell mir vor, da kommt ein Fahrrad vorbei, steht Sneakpot drauf in pink.
Ja, aber so. Das wäre ja schon nicht schlecht.
Nur, Christoph, wenn dich das Fahrrad überholt, dann ist was los.
Wenn du mich überrundest,
das geht gar nicht. Da müssen wir mal zum Rennen fahren, wo man so irgendwie acht Runden fährt oder sowas. Aha. Aber 20 Kilometer auf 8 Runden, das ist auch richtig scheiße. Oh, das macht gar keinen Spaß.
Fährst nur am Drehen.
Fährst nur Kurven, wird einem schlecht. Ja.
Also da ich ja nicht dabei bin, wird's keine Status-Updates in Instagram geben, zumindest nicht von mir. Also ihr könnt natürlich was
vielleicht
filmen
von und dir, mir per WhatsApp genau, wir schicken, filmen das dann, und schicken es dir, ja. Das
ja, dann poste ich das, das ist kein Thema, das könnt ihr machen. Nehmt wenigstens was auf, dann können wir es im Zweifel auch, wenn wir es nicht so direkt live machen, nehmt was auf, dann können wir ein bisschen was hinterher veröffentlichen, das wäre doch ganz lustig.
Wir müssen nur dran denken, Christoph und ich sind da ja.
Hä, wir haben doch gar kein Handy und so dabei.
Nee, nicht auf dem Rennen, doch. Aber vorher.
Vorher. Hast du in der Wechselzone dein Handy liegen oder was?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie.
Also wir haben in der Wechselzone gefilmt, wenn du dich erinnerst beim letzten Mal.
Stimmt, du hast recht,
Und die Sachen gepostet, ja.
Ja, du hast recht. Na, also ihr merkt, wir sind heiß. Das ist, ich habe jetzt Bock drauf.
Ja.
Ich wollte ja eigentlich so in dem Monat davor noch ein bisschen härter trainieren, aber jetzt mit den über 30 Grad habe ich da auch keinen Bock.
Ja, ich habe auch.
Muss ohne gehen.
Letzte Woche ein paar Trainings ausgelassen einfach so. Ja, nö.
Ja, das.
Da war meine KI auch einverstanden. Habe ich gesagt, so du hier sind 38 Grad. Wie sieht's denn aus, soll ich trainieren? Bist du verrückt? Ich sagte nicht, aber er sagt dann schon so, das wäre sehr unvernünftig oder so. Okay, alles klar.
Ja, genau. Nee, außerdem Team Grundfitness. Das wird.
Alright.
Na dann. So. Aber letztes Jahr war ich vorher noch selbstbewusster, das stimmt.
Ja, so ist das.
Letztes Jahr habe ich, glaube ich, 1,30 angesagt, gell?
Das sind ja Zahlen, da weiß ich ja nie, was viel und was wenig ist. Keine Ahnung. Das merke ich mir auch nicht.
Wir haben eins. Was hatten wir letztes Jahr? Irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben hier.
Ja, ihr hattet viel und ich hatte sehr viel.
Das war 6 Minuten mehr oder so. Also auch alles überschaubar.
Ja, also 1,36 oder so hatten wir, glaube ich.
Ah, okay. Ja. Du hast doch nicht so viel über 1,30.
Naja, aber schon.
Ach, voll Fetischismus.
Das ist nur, du müsstest sehen, was ich für Listen vor mir habe. Ich habe diese ganz lange Liste mit meinen Trainings.
Kannst du diese ganzen Trainings nicht der KI hinwerfen und sagen, hier, das sind meine ganzen Trainings, die ich gemacht habe. Ich mache einen Triathlon bei 31 Grad mit den und den Dings auf einer flachen Strecke. Wie lange werde ich brauchen? Mal gucken, was er sagt.
Da kommt nur Quatsch raus, bin ich der Meinung.
Der hat ja sogar komplett Zugriff auf mein Garmin. Der kann also alles sich angucken. Das Garmin sagt mir auch immer, wie ich Hitze angepasst jetzt bin. Wie viel Prozent Hitzeanpassung ich gemacht habe.
Und? Ist schon zweistellig, die Prozentzahl?
Ja, nö, weiß ich nicht. Ich glaube, über 50 schon. Aber ich weiß natürlich nicht, wie ich da jetzt dran komme.
Genau, so eine random Einheit irgendwie, die man so...
Ja, ja, völlig. Ja. Die sich halt gut anfühlen soll.
Ja.
Ja gut, da kann man wahrscheinlich schon was ausrechnen. Man kann ja Leistungsabfall bei Hitze berechnen.
Genau.
Und wenn der dann nach und nach weggeht, dann kann man natürlich irgendwie eine Adaption, also das kann man schon machen, das will ich nicht in Abrede stellen.
Ja.
Das heißt, aber ich darf nicht zu sehr auf die Hitze hoffen. Ich muss auf einen Kälteeinbruch hoffen.
Ah, ja.
Also, oder halt doch Regen.
Der Stefan ist nachts im Pool, du, der ist auch auf Kälte, ist der auch eingestellt.
Nachts im Pool, ja, mit 30 Grad aus und 29 drin. Super Kältetraining. Ich habe jetzt auf Videos geguckt von Leuten, die es, mit diesem Hitzetraining wirklich ernst meinen, die sich auf die Rolle setzen, irgendwie kein Ventilator, aber Regenjacke anziehen, so eine,
oh Gott,
die nichts rauslässt.
Und schön.
Wo du deinen Körperinnentemperatur 38 Grad und so erzeugst.
Das ist schon nicht so gesund, oder?
Ja, bis zum bestimmten Punkt. Also, ist natürlich, wenn es dir zum ersten Mal im Wettkampf passiert und dein Körper macht irgendwas Dusseliges, ist natürlich gut, wenn du es vorher irgendwo im Training gemacht hast und dann sogar noch besser es auf der Rolle kontrolliert zu machen, wo du, weiß ich nicht, auch noch einen, im Zweifelsfall einen Fieberthermometer dir daneben legen kannst, um einfach nachzumessen, was ist.
Nee, direkt live messen. Einfach in den Arsch stecken und alles für Strava, alles mit protokollieren. Das muss. Die KI braucht die Daten. Ja,
wir haben doch jetzt diese Sättel, wo Platz ist, wo man hinten den Thermometer durchstecken kann.
Oh Gott. Okay, diese Sendung eskaliert. Ich entschuldige mich völlig.
Völlig derailed.
12:30 Uhr nachts.
So. Also endlich mal eine ordentliche Geschäftsidee. Das ist doch mal, ich habe noch nie gehört, dass es sowas gibt. Also.
Ja, also das ist doch einfach der konsequente nächste Schritt bei
absolut.
Bei diesen ganzen Self-Optimierer, Körper,
die haben Vermessungsmenschen. Ein Ding, was sie an ihren Brustgurt hängen können, um die Temperatur zu messen. Was irgendwie geeicht wird und dann messen kann. Mhm. Ja, gibt's ja, leider schon.
Diese komischen Laktattests oder so, wo du dann irgendwie auf so einem Messfahrrad sitzt und alle 30 Sekunden oder keine Ahnung, alle 2 Minuten piekst dir einer die Finger blutig da.
Neben dem Ohr.
Oh. Nee, in dem Video, was ich geguckt habe, haben sie immer den Finger gestochen.
Auch am
Lenker
schön.
So da rumgefrickelt, während der da getreten hat.
Das geil wäre, wenn es irgendwo stechen würde, man weiß es nicht. Stieg dir mein Arsch, meine Handfläche, mein Daumen.
Kommst du voll blutgesplättert da raus? Was hast du denn gemacht? Ah, ich habe Laktattest gemacht. Ich habe ganz viel Laktat hier. Guck.
Gefällt mir. Sehr viele Geschäftsideen heute.
Sieht nicht nach Laktat, sondern Attentat aus, was du da gemacht hast. Fantastisch.
So. Was, ja. Wer schlägt uns denn diese Woche einen Film vor?
Ich schlag vor.
Ah, schade.
Der angeschriebene Gast hat leider eine massiv volle Woche und
okay,
seine Teilnahme verwirkt.
Kann leider nicht.
Das sei ihm gegönnt.
So.
Wo führst du uns hin?
Ich habe ja hier noch ein paar Filme immer schon angekündigt, oder habe ich das nur dir angekündigt, Bob? Das ist
du
was.
Du hast auf jeden Fall gesagt, du hast Christoph-Filme.
Christoph-Filme, genau. Ich
und da ich nächste Woche im Urlaub bin, ist das ja quasi wie gemacht dafür.
Ja, ich habe nämlich einen schwedischen Film. Ich habe einen dänischen Film und ich habe einen indischen Film. Einen indischen Film von mir.
Bin ich ja jetzt unbeteiligt, aber für den dänischen Film, weil da bin ich ja im Urlaub. Nee, aber mach, was du willst. Ja, dann nimm den nicht.
Spricht das jetzt für den oder gegen den?
Ist er mit Mads Mikkelsen? Das ist doch die Frage.
Nee. Glaube ich nicht. Nee, wir gucken den indischen, den habe ich schon am längsten auf meiner Liste. Wir gucken Inspektor Sende oder Zende oder keine Ahnung.
Und wo findet man den?
Auf Netflix, ist von 2025, okay, gerade noch gültig. Filme in Hindi, kann sein, dass wir wieder Untertitel gucken.
Wie schreibt sich denn, ach da, Zende. Ja, das ist
und hier. Oh, Wanted Swimsuit Killer. Also.
Das ist ja. Vorbereitungstechnisch
gar nicht schlecht. Vorbereitungstechnisch ideal, also. Plötzlich hat man Angst beim Schwimmen.
Und wie bringst du das quasi zusammen mit, dass es ein Christoph-Film ist?
Naja, weil es Bollywood-Film ist?
Weil es Bollywood ist, okay, das, okay. Oh ja, nun, der hat auf Letterboxd eine saubere Gauss-Kurve mit 2,8 im Schnitt.
Ich bin gespannt, ob er wieder so gut wird wie der letztes Mal, aber so gut würde nicht sein. Nee, wie hieß denn der? Jaywa oder so ähnlich? Hm? Kannst du dich erinnern? Hat der Bob auch nicht mitgeschaut.
Ja, der wurde dann, ich weiß, dass wir irgendeinen geguckt haben, der auch so richtig geil war, ja.
Der war in unserer Jahresbestenliste, glaube ich, bei uns auf Platz 1 und 2 oder so. Das war...
Oh ja.
Ich erinnere mich
da. Jaywa oder so ähnlich. Oder Jayda oder...
Hm?
Ich weiß nicht mehr.
Ich erinnere mich aber auch... Also ich, von denen, die ich gesehen habe, nur an Arrrr.
Das war großer
Unfug.
Das war ein paar Jahre vorher. Das war großer Unfug, aber auch irgendwie ganz lustig. Mhm. Inspektor Zende scheint alberner zu sein, nach dem, was ich hier in den Anfangsbildern sehe.
Ja, es sieht irgendwie quatschig aus. 5,8 auf der nach oben offenen IMDb-Skala.
5,6, wenn man die Letterbox-Bewertung umrechnet.
Das ist schon nicht so gut. Ich bin gespannt. Willst du die anderen auch sagen oder hebst du dir die noch auf für welche anderen
Dinge? Vielleicht dann nicht so vor.
Ah ja, alles klar.
Stimmt, ja. Ihr habt ja auf jeden Fall mal 2 Wochen, wo ich weg bin.
Ach nee, da ist ja dann...
Nicht so, bin ich ja dran.
Ist Christoph dran.
Ah, okay.
Dann gibt's für die Rückkehr, also entweder schlägst du dann was vor oder es gibt einen dänischen Film für die Rückkehr.
Das klären wir, wenn es soweit ist.
Okay, so machen wir das.
Diese Brücke überqueren wir, wenn wir zu ihr kommen. Bis dahin müsst ihr natürlich viel trainieren. Daniel kann in den Kommentaren darauf eingehen, wie das mit den Boats ist. Also den True-Story-Filmen.
Und deshalb muss er den Christoph einfach zu sich in die Sendung einladen, dann können sie nochmal fertig besprechen.
Das wäre die andere
Variante. Ich bin ja bald schon wieder beim Daniel in knapp 2 Jahren. Also hat man ja dann drüber reden.
Ich wollte gerade sagen, ihr seid da dauernd, aber dann hast du den nächsten Teil des Satzes gesagt. Also das war der Versuch einer Abmoderation. Ich werde mich dann jetzt hier ausklinken. Ich werde in die Kühle nach Norden fahren und mich da an den Strand setzen und gucken, ob das Wasser nur von vorne kommt oder auch von oben. Ich höre mir dann an, was ihr hier so macht und guck dann Stefan, in die Kommentare.
In welches skandinavische Land fährst du eigentlich dieses Jahr? Weil wir fahren ja auch nach Skandinavien.
Also Norwegen.
Dieses Jahr der Trend. Du bist wieder in Norwegen?
Mhm.
Ach so, AIDA wieder, oder?
Mhm.
Ja, dann sind wir doch alle da oben. Ist doch lustig.
Ja. Ja. Zu unterschiedlichen Zeiten, aber.
Wegen Schweden. Das ist schon lustig, gell? Irgendwie ist es bei uns immer so. Da war bei Frankreich damals auch so. Und ich glaube, irgendwann noch irgendwas anderes,
was auch
noch.
Also, das ist eine Jahr, wo wir in Frankreich waren, ja. Ja.
Gut.
Genau. Ich schaue dann auch nach, ob die Christiane dann jetzt wieder die Kleinbuchstaben findet oder also, ob die Verbesserung des Tons gereicht hat.
Ja, aber seit du es mit dem Knacken gesagt hast, höre ich das Knacken die ganze Zeit. Das ist echt schlimm. Ich brauche ein neues Dings. Also bitte sag mir, was ich Neues kaufen soll.
Genau. Auch das in die Kommentare zur 930. Und bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.